This could change.
Ja, da ist einmal ab und wir können uns ja wieder aufteilen in der Zeit. Wenn wir auch wegen der Tafel was zeichnen,
ja,
können wir es wieder aufteilen.
Ja, wir sind an der Tafel. Ja, ja, genau.
Ja, herzlich willkommen. Wir wollen fortsetzen bei dem Thema der uranische Weltenwende. Die uranische Weltenwende bezieht sich auf das sogenannte Wassermann-Zeitalter, das man verschiedentlich also benennen kann, aber im Prinzip geht es darum, dass der große kosmische Ideenspender, eben die Sonne und die Sonnenbewegung, durch die Rückwärtsbewegung, also durch die Präzession, in einem neuen Aszendentzeichen landet. Jetzt sind wir im Fisch, da vorne ist der Fisch und jetzt ist es eben, jetzt kommen wir ins Wassermann-Zeichen rein. Jetzt war die Frage, wann beginnt das Wassermann-Zeitalter? In dem speziellen Fall kann man es nicht genau sagen, was kein Nachteil ist. Das haben wir gesagt, wir können in uns hineinhören. Und es ist wirklich jetzt auch eine sehr fließende Grenze, so wie es Wassermannartige selber ist. Es ist eine Wasserbewegung, es ist ja das geistige Fruchtbarkeitselement gemeint. Ist ja Luftzeichen, aber als geistiges Fruchtbarkeitselement gemeint. Und so ist auch der Übergang. So unbestimmt wie das Wassermannartige, so mehrpolig, so vielartig, so kühn, so widerspruchsvoll ist auch schon der Übergang. Das ist auch so etwas, wo man an den Phänomenen schon ein bisschen sich reinfühlen kann, ans ganze Wassermannartige. Da ist keine klare Trennung, da ist kein klarer Beginn, sondern das ist eben so eine Kreiselbewegung, eine Schwingungsbewegung, eine Wellenbewegung, eine Schwingungsbewegung, und die kompetenten Beurteiler sind wir und nur wir. Es geht nur um uns und niemanden anderen. Und jemand wird es stärker spüren, der andere wird es weniger spüren. Aber es ist an sich offen. Wir haben einen Blick geworfen, wie das ausschaut. Wir können uns dann noch einmal anschauen. Der Übergang, aber ich glaube, es ist rausgekommen, dass es in dem speziellen Fall nicht klar ist, was die Fixstern-Konstellationen betrifft, wo es jetzt wirklich also, beginnt. Was früher anders war, früher konnte man das relativ klar sagen. Jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Entscheidend ist immer, wenn man so ein neues Zeitalter beginnt, da muss all das, was hier auch die anderen sind, die Partnerschaft, muss hinaufarbeiten zum eigentlichen Ziel des ganzen Zeitalters, zur Verwirklichung der angesagten Ziele. Und da oben steht eben das Skorpion, das haben wir letztens schon gesagt, es geht in diesem Wassermann-Zeitalter als Ideenspender, kommt jetzt der Skorpion her und da kommt der Löwe. Das wäre also dann das 10. Haus. Ja. Und das Skorpion, vielleicht nur mal ganz kurz zur Wiederholung, um den geht es eigentlich, ist ein starkes Zeichen, weil es ist vom Mars, ein Mars-regiertes Zeichen, im Unterschied zum Widder. Der Widder ist der drängende, impulsive Stürmer nach außen, da geht das marsische Element stark vom Denkerischen aus, Vorstellungsbeginn aber relativ undifferenziert. Also der Widder ist der wilde Dreinhauer, er ist nicht der analytische, präzise Scharfschütze. Das Skorpionische geht nach innen, ist ein fixes Zeichen. Und vielleicht noch einmal zurückkommen, die Grundlage dieses Skorpionischen ist, es liegt drinnen in den vier fixen Zeichen. Das sind die ersten Zeichen, die Archetypen, wie das auch der C.G. Jung nennt und andere. Und das hat aber wichtige Bedeutung. Wir sind davon ausgegangen, vom Zeitenumfang her, das erste ist einmal dieses große Jahr, auch als platonisches Jahr bezeichnet mit 26.000 Jahren, jetzt aufgerundet, ein Weltenjahr daraus sind diese 2160 und daraus gibt es wieder einen Weltenmonat. Jetzt ist aber ganz, ganz wichtiger Einschlag, überhaupt der wichtigste, dass im Witterzeitalter, also in unserer Zeit, in der nachatlantischen Zeit, im vierten Epoche, also genau in der Mitte von diesen sieben, drei waren vorher, drei kommen nachher, in der Mitte ist der Witter, in der Witterzeit das alte platonische Jahr abgelaufen ist. Das ist ganz ein großer Einschnitt, wird weniger oft beobachtet. Und ein neues platonisches Jahr hat begonnen mit dem Christusereignis. Es kommt jetzt ganz eine neue Dimension noch dazu. 26.000 Jahre heißt die ganze nachatlantische Zeit, die ganze atlantische Zeit und noch der Rest der lemurischen Zeit sind jetzt beendet. Und wir sehen deutlich, das ist ein neues Äon, ein neuer Eingriff mit dem Witterzeitalter. Und das Witterzeitalter fällt eben in die Mitte, weil es eben die vierte Verkörperung der planetarischen Zustände gibt und wieder die vierte Verkörperung der Kulturzustände und es beginnt ein neuer Zyklus. Und da drinnen liegt jetzt eben der Skorpion beim Uraufbau dieses ganzen Kreises, denn die eigentlichen göttlichen Schöpfermächte sind ja an der Peripherie des Kreises die erste Hierarchie, also die Throne, die Cherubim und die Seraphim. An der Peripherie, wo der Skorpion steht, müssten wir uns den Adler Cherub vorstellen und das ganze 4-12 Zeichen. Das sind die eigentlichen, die oberste Hierarchie und die obersten Impulsgeber, Ideengeber. Um die geht es eigentlich. Die stehen hinter allem. Und ursprünglich sind es vier eben da. Der Adler, der Löwe, der Stier und der Mensch. Und was sie gleich haben, sie sind alle fixe Zeichen. Und fixe Zeichen sind immer verinnerlichte Zeichen. Das haben wir schon letzten Tag gesagt. Verinnerlicht ist im Besonderen schon einmal der Adler und der Skorpion. Es ist der Löwe ganz verinnerlicht. Er ist ganz in seinem Zentrum, im Herzzentrum drin. Erlebt er die Vitalität, die Blutkräfte. Der Stier in der Meditation. Und das gilt auch für den Wassermann, für den geistigen Bereich. Und wenn man die christliche Esoterik hernimmt, ist es eben das zweite Prinzip, das Logos-Prinzip. Das heißt, diese fixen Zeichen entsprechen dem Christus-Logos. Das ist auch schon mal wichtig. Es ist nicht das Vater-Prinzip, auch nicht der Heilige Geist, sondern dahinter steht beim ganzen Aufbau dieser vier Urtypen steht, hat man den zweiten Logos genommen, das ist den Christus-Logos. Da sieht man, nicht zufällig sind die vier ausgepickt worden. Man hätte auch vier Vaterzeichen nehmen können, Kardinalzeichen nehmen können, zum Beispiel den Witter, den Krebs, die Waage und den Steinbock. Hat man aber nicht, sondern man hat so ursprünglich die genommen. Wenn es der Vater ist, dann kannst du jetzt sagen.
Jedenfalls eine Vierfaltigkeit und keine Dreifaltigkeit.
Ja, das ist eine Vierfaltigkeit, es sind vier. Vier passt ja auch zum Witterzeitalter, eben weil es mit der Vier zusammen. Vier ist die Zahl für das Irdische überhaupt. Also vier passt und ist im Witterzeitalter war ja genau die Mitte und da wäre das 5 und das 6, das hätte sich gar nicht so gut entwickeln können, wie gerade die Viereranordnung.
Ja, dann haben wir das. Sagen, in der weiteren Entwicklung wird es dann in eine Fünffaltigkeit gehen?
Kann man dazu jetzt schwer was sagen, aber bei der Grundlegung waren es eben vier. Und das hat sich eigentlich bisher nicht geändert, weil die Vierer sind ja schon grundgelegt worden in ganz alten Zeiten auch, muss man sagen. Weil die Prophezeiungen der alten Propheten, die so weit zurückgehen, die waren auch immer mit den vier geflügelten Tieren um den Thron herum. Also das geht weit zurück. Aber im Witterzeitalter sieht man, da kommt ja jetzt die Erfüllung. Und nicht zufällig hat man schon diesen Vorausblick gehabt, dass die Erfüllung kommt. Dass man es ändert, ich glaube, das bleibt einmal jetzt so.
Das sind ja die Kräfte, das wirklich bis ins Physische. Und dafür noch. Also das sind die vier Paradiesströme, die wir besprochen haben, die hängen genau mit dem auch zusammen.
Genau.
Das 5, zum Beispiel 5 und 7, findest du in dem Ganzen natürlich auch wieder drinnen. Aber das ist dann wieder einfach ein anderes Prinzip. Aber das ist das, was wirklich ganz physische unterführt. Bis hinunter. Und da ist eigentlich immer das vierte Prinzip.
Und kann man auch sagen, dass jetzt erst im Wassermann-Zeitalter der Mensch kommt, also der Mensch die Entwicklung zum Menschen.
Ja, genauso ist es. Genauso ist es. Jetzt ist es veranlagt, den Menschen, der Mensch, der da ja nur im Tierkreis der Mensch ist, jetzt wird er erst Mensch. Der Mensch wird jetzt der menschliche Mensch. Das kann er erst im Wassermann-Zeitalter sein. Bisher ist er, da gibt es einen Ausspruch von Origenes, werde ich dann vorlesen. Aber jetzt kann er eigentlich Mensch werden, ein sich selbst bestimmender, sich selbst zeugender, sich selbst führender, sich selbst weiterentwickelter Mensch. Das war er früher nicht. Früher war er sehr stark, also geführt, im Guten, aber er konnte sich nicht selber. Vor allem konnte er den großen Sprung ins Geistige hinein als Ich nicht machen. Da wäre er ohnmächtig geworden. Er wäre aufgegangen, zerstippt im Geistigen. Das heißt, er wäre verweht ins Geistige, ohne dass er die Kontinuität des Bewusstseins der Eigenpersönlichkeit hätte aufrechterhalten können. Jetzt kann er es. Jetzt wird er selber Gott und des Engelmanners fällt locker jetzt in ihn hinein, von oben träufelt es hinein, weil er ja den Grenzüberschritt macht in eine ganz andere Welt, die bisher nicht so überschritten wurde. Jetzt ist er schon, merkt man ja deutlich, dass es schon soweit ist, dass er schon drüben ist, auf der anderen Seite, also praktisch den Hüter der Schwelle schon bemeistert hat, das wäre dann das Saturn. Vielleicht nur ganz kurz zum Mond, das haben wir auch schon, der Mond ist ein ganz wichtiges Element, weil er für das Vegetative im Menschen zuständig ist. Der Mond herrscht also beim Skorpion ebenfalls mit, weil er eben von dem Wasserzeichen kommt. Und er sorgt für die Anpassung auch an die Umwelt, hängt mit dem Nervensystem zusammen, aber auch mit der ganzen Grundlage, weil ja der Mond normalerweise immer dieses vierte Haus bildet, Heim, Herkunft, Erbschaft, die Tiefen, die in der Erde drinnen sind, die Mütter, und somit ist es ein Prinzip, das aber jetzt im Skorpion drinnen ist. Und mit dem wird er also wüten und wird er in Wassermannzeit experimentieren. Er wird also ganz tief in diese Schicht hineingreifen und sie explodieren lassen. Da braucht er aber die Grundlage. Und die Grundlage hat das, weil er es vom Krebs hat. Weil die Wasserzeichen sind ja, die kommen ja immer gegenseitig vor. Der Skorpion ist ein Wasserzeichen, deshalb ist auch der Krebs drinnen, also der Mond drinnen, weil der Krebs ja auch ein Wasserzeichen ist und ebenfalls der Jupiter und der Neptun, die wieder in den Fischen sind. Jetzt haben wir also drinnen eben den Mars und dann haben wir den Mond, den Jupiter und den Neptun. Ja, an sich ist der Krebs in der Mond.
Das sind jetzt ja in dieses 12er-Rad einzeichnen. Das wird ziehen jetzt für die Verständlichkeit.
Ja, das können wir schon. Also es kommt der Mars.
Ja, vielleicht ins Hinein.
Ja, ich mach's gleich und ich schreibe es so gleich daher. Jupiter, und dann haben wir noch den Neptun und dann haben wir eben noch die Finger vergriffen. Und jetzt.
Großsynthese.
Ja, also der Mars. Müssen wir zum Winter gehen. Wasser, und dann haben wir den Fisch, dann haben wir den Winter. Den hätten wir. Ja, wir haben das Blöde, wir haben jetzt den Wassermann davor, da gehört an sich der Winter her. Aber ist egal. Wir zeichnen es ein. Wir haben den Steinbock, genau. Also wir haben den Wassermann. Dann haben wir vorher den Steinbock. Gehen wir gleich zum Fisch über. Dann haben wir da den Fisch. Und dann haben wir da den Witter. Also jetzt, da drinnen ist der Jupiter und der Neptun. Den Witter haben wir im Mars. Dann haben wir die Venus. Wir nehmen nur die vorkommen. Dann haben wir die, dann haben wir den Zwilling. Dann haben wir, ja. Und da wäre jetzt der Krebs. Also und da wäre der Mond drinnen. Den Mond haben wir vom Krebs und es fehlt uns nur noch der Neptun, zu den Fischen haben wir schon drinnen. Ja, Pluto haben wir noch, den gehört zum Skorpion. Der Skorpion, dann haben wir den Stier, der kommt erst. Der steht an sich schon im Skorpion drinnen. In dem Fall ist es das 10. Haus, da kann man da auch hergehen. Und den Mars gehen wir auch da rein, dann kommt sogar noch
da steht eine Erhöhung drinnen. Also, der Mond kommt von Krebs.
Mhm.
Der Jupiter kommt vom Fisch. Der Neptun kommt vom Fisch. Der Pluto ist an sich schon drinnen im Skorpion, der Herr Schmidt von Natur aus. Und der Uranus, da habe ich jetzt nicht eingerechnet, der ist vom Wassermann und der ist erhöht. Der ist erhöht im Skorpion. Mhm.
Zeichnest du den Mond auch hin oder ist er eh da? Das ist er.
Ja, das ist er. Also es ist das stärkste Zeichen und es muss dort stehen, weil das Ende der Epoche bedarf aller Kräfte, die jetzt angreifen und die der Mensch beweist, also muss der Skorpion oben stehen. Der Mond ist auch für das Weiche, der Sammeln ohne Wertung, umfasst die ganze Welt, sind die mütterlichen Kräfte, sind die Kräfte des Beruhens, der Vergangenheit, das weiblich Fügsame und er repräsentiert den Rhythmus des organischen Wachstumsgesetzes. Also immer dasselbe Prinzip, das er teilt. Der Mond ist einmal so eine Art Grundsubstanz, dann haben wir den Jupiter und der Jupiter, der auch beim Schützen herrscht, aber bei einem Fisch ist er was anderes, wird er zu was anderem. Er ist nämlich denn die Fische sind das letzte Zeichen im Tierkreis, also überhaupt das Zeichen, wo sie alles auflöst, wo sie der Mensch aus dem Irdischen weggeht aus dem Irdischen überhaupt. Und dort, wo die Verwesung ist, die Auflösung ist, der Transit, die Auflösung aller irdischen Gebundenheit dort drinnen, wirkt jetzt in der äußeren Ohnmacht, aber in der inneren Vollmacht verborgen, dieser Jupiter des Fisches als Art Priester oder Hohenpriester. Ist ein Zeichen des Priesterlichen und der Weisheit. Ist also auch da drin. Der Schütze ist wieder ein anderes Element, ein bisschen. Beide herrschen zwar, also der Jupiter herrscht zwei Zeichen, aber beim Fisch ist es speziell dieses Erlösen, sich erlösen, indem man sich in die innere Ohnmacht begibt, mit einem was geschehen lässt, freiwillig, und sich eben die ganze Welt auflöst. Der herrscht auch mit beim Skorpion. Dann haben wir als nächstes den Neptun. Ja, der Neptun, der ist einer der Planeten, die jetzt schon weiter draußen sind. Und ich würde eigentlich noch was anderes, muss ich mal schauen.
Ja. Kann man nicht auch sagen, dass eben der Fisch, dieses Fischzeitalter, mit dieser Ohnmacht die Vorbereitung für das Wassermann-Zeitalter ist?
Ja, das Fischzeitalter ist ein sehr seeleninniges, gefühlsmäßiges, leidendes, mitleidendes Zeichen. Ein Zeichen, das auch, ein spezielles Verhältnis zum Herrn hat, indem er selber als Mönch oder als Büßer die Welt sieht, man will erlöst werden. Das ist die Voraussetzung schon einmal. Jetzt geht's aber dorthin, wo diese Schranken durchbrochen werden. Jetzt ist der Mensch nicht mehr angewiesen oder ist nicht mehr der Märtyrer, der sich selber geißelt oder der das Göttliche bewundert, und er selber wird Gott. Das heißt, es dreht sich jetzt gerade um. Das Alte streift er ab. Er transitiert in eine ganz andere Welt hinein und da interessiert ihn das Göttliche überhaupt nicht. Also mit dem fährt er sozusagen ab mit dieser göttlichen Welt, weil er selber war früher der Mensch jemand, der das Göttliche bewundert hat und durch ihn ist es aufgeschaut hat, ist es jetzt umgekehrt. Jetzt ist der Mensch Gott, ein göttliches Wesen, und es dreht sich eben das Verhältnis von der Fischzeit heute um.
Von den Fischzeitalter, also jetzt, wann beginnt oder begann das jetzt nach der astrologischen Sicht?
Weil 15. Jahr.
Ja, eben einmal, ja. Aber das, weil du eben gerade sagst, von dem Innigen her, was natürlich zum Fisch total passt,
ja.
Aber das Zeitalter ist das genaue Gegenteil.
Unseres,
ja. Also die Lichtzeit,
ja.
Wir sind ja schon an der Schwelle. Das passt in der Logik schon. Wenn du also 1000 Jahre zurückgehst, da waren die Menschen innig und haben zu Gott hinaufgeschaut.
Ja. Nein, ich habe jetzt darum gehabt, weil ja. Die Kulturperiode beginnt ja mit der Neuzeit, also 14-13, das ist genau das, was es also jetzt ausgeht in die Welt der Eroberung,
ja.
Wissenschaft
ja.
und alles nur keine Ewigkeit.
Ja. Naja,
das ist die Zeit nach der Mystik und so weiter. Also das ist danach.
Jahre war das?
Ja.
Fischzeitalter?
Ja, das ist die Kulturperiode.
Kulturperiode.
Sonst ist es, ja. Ja, das ist gut. Auf das komme ich, aber ich habe das vorbereitet, weil nämlich, wenn man annimmt, dass das Wassermannzeitalter jetzt schon beginnt, in gewisser Weise, dann sind die letzten drei, die letzte Triade des Fischzeitalters, sind ganz anders und die sind so, wie du sagst.
Ja, ja.
Auf das komme ich noch einmal dazu, weil es zeigt sich deutlich in der letzten Zeit, dass es in eine andere Richtung geht eigentlich.
Ja.
Wo das uranische Element auch stark schon ist, die ganze plutonische Entwicklung, die ganze technische Entwicklung, die ja in die Richtung schon hingeht, aber das Alte ist auch noch immer da, in der Kultur zum Beispiel, in der Barockzeit.
Das ist, ja, ja, na, sicher.
Das wirkt doch nach, aber auf das komme ich dann noch einmal genau zurück, vielleicht nur, dass ich kurz den Neptun noch, Neptun ist der Erreger aller Lebewesen, umfassend all Liebe. Er ist er führt zu einer Steigerung des Fantasielebens. Es beginnt überhaupt das Zeitalter jetzt des Unsichtbaren. Es ist ein Zeitalter, wo die Nervenreaktion und das Nervliche jetzt eine große Rolle spielt, was dann in weiterer Folge auch in der Psychoanalyse und überall verwendet wird. Was haben wir noch? In der Ästhetik entsteht ein Gesamtkunstwerk jetzt. Im Wesentlichen ist es so, dass der Neptun die Allbezogenheit vermittelt. Der Uranus verfestigt, trennt immer mehr und der Neptun löst auf. Er ist sozusagen die Bohre zum Weltall. Mit dem Neptun schaut sich der Mensch jetzt von draußen, vom Kosmos, schaut er herein und schaut sich an. Also als Weltenbürger, als kosmischer Bürger schaut er rein durch diese Bohre, durch diese Membran, durch dieses Durchsichtige. Der Uranus ist jemand, der alle Schalen, alle Hüllen dem Menschen nimmt. Es bleibt nur mehr der nackte Mensch über, das Ich, der Egologe sozusagen. Der Neptun macht das Gegenteil, der geht auf im ganzen Kosmos und schaut sich als kosmischer Bürger, schaut er zurück ins Irdische und betrachtet sich. Diese neue Betrachtungsweise, früher konnte nur der Mensch hinausschauen, jetzt schaut er von draußen als göttliches Wesen schon ins Irdische rein, von der anderen Seite. Ja, der Uranus gibt die individuelle Geschlossenheit und der Neptun löst diese Ich-Verfestigung auf, der Mensch stebt also gottwärts. Dieses neptunische Element hat auch was Negatives, nämlich die ganze Illusion und auch, so wie beim Kommunistischen, wo sich Illusionen mit gut gemeinten Bahnen. Ja, zwei Arten von neptunischen Kräften entgegengesetzt, der hingebungsvolle Fürsorgewille auf der einen Seite und auf der anderen Seite Fürsorgewille für die Lebewesen, für jedes Lebewesen und auf der anderen Seite die Illusionstendenzen. Ja, das spielt so also zunehmend eine große Rolle. Dann geht es weiter zum Pluto. Der Pluto ist an sich, gehört da schon zum Skorpion dazu und das Plutonische ist eigentlich das, was wir kürzlich auch gesprochen haben, da fällt aller Abfall der Entwicklung, so zum Beispiel auch diese Sonnenkräfte, die schwarzen Sonnenkräfte, die Sorat-Kräfte, die fallen in den Erdkern rein und bleiben dort einmal über, also die lagern sich dort einmal ab. Und das Plutonische soll eigentlich diese alten Kräfte, die teilweise auch abgebrochen wurde, weil der Uranus sie frühzeitig abgebrochen hat, die soll er rausnehmen und soll sie mit der hellen, mit der reinen Sonne wieder verbinden. Also das aus der Erdentwicklung rausgefallene, was jetzt da drinnen brodelt, denn es brodelt ja weiter, also dieser Erdkern, dieser brodelnde Erdkern, dort ist alles drinnen, was nicht realisiert werden konnte bisher, und eigentlich das Zerrbild ist der regulären Entwicklung im Geistigen. Und das muss jetzt der Mensch rausnehmen und muss es noch einmal bearbeiten in richtig Ort, so wie zum Beispiel den Sozialismus, dass er das noch einmal so hinkriegt, wie eigentlich im positiven Sinne die Idee ist. Und diese Verbindung zwischen den zwei Polen, die hat der Neptun, dies ist das neptunische Element. Also es kommt zu einer erneuten Ballung des aufgelösten, des mürbe gewordenen Lebensstoffes und damit aber auch zu einer Kollektivierung der Menschheit. Wird zuerst wieder mal alles pulverisiert und das ist jetzt der Zustand der kollektiven Menschheit und diese kollektive Menschheit ist aber die Grundlage wieder für das ganze Wassermann-Zeitalter, zumindest ein Teil dieser kollektivierten Menschheit.
Und die wird ja durch die Maschinenkräfte sehr, sehr pulverisiert werden.
Ja, weil der Blut ist eine Art Kraftturbine.
Durchorganisiert.
Durchorganisiert, normiert, nach mathematischen Parametern aufgestellt, immer wieder erneuert, immer mehr optimiert und immer mehr effizienter gestaltet. Und da braucht man aber sehr kraftvolle Menschen, die den Überblick haben und die das steuern können. Und der Mensch selber verbraucht sie aber immer stärker bei der ganzen, indem er eben nur ein Rädchen in dem ganzen System ist.
Das würde aber auch heißen, dass einseitige Begabungen da sein werden. Ja, also das Universalgenie wird eher die Ausnahme sein. Also
Na, das Individuelle wird völlig aufgelöst und der Luxus im Wassermann-Zeitalter, aber zu dem kommen wir dann bei den Häusern, ist eben, wenn jemand noch sich den Luxus leisten kann, Individuum sein zu können. Weil es das, die Individuen der Art gibt es immer. Wir kommen gleich dazu, wir sind gleich fertig. Bei den Planeten, nur damit man wissen, was im Skorpion drinnen ist, also eine Kraftauspressung erfolgt, eine Kraftauspressung der Menschen, der Völkerleiber und der Pluto entbindet also die reine Kraft der Erschöpfung. Und dann werden sie mir schon fertig. Der Pluto windet eigentlich die Kräfte aus der ganzen Menschheit raus. Aus dem Kollektiv. Erpresst das Ganze aus. Denn die plutonischen Kräfte sind immer die tiefen Kräfte. Ja, das haben wir nur zur Wiederholung.
Aber das einzelne Ich wird sich trotzdem an einseitige Begabungen irgendwie hängen. Und ich denke, dass Das wird bleiben.
Ja, das, wir kommen jetzt gleich dazu, zu dem Fall erstes Haus und siebtes Haus, Partnerschaft im Wassermann-Zeitalter und das hängt damit zusammen, wie sie das jetzt gestaltet, weil gerade diese starken Individualitäten, die also ganz auf die Verwirklichung ihrer Machtaspirationen aus sind, die also strahlende königliche Erscheinungen sind. Genau die sind im Wassermann-Alter nämlich die Gefragten, die Brutalen, die Rücksichtslosen, die Vernichter, weil es eben das Partnerschaftszeichen ist. Weil der Wassermann ist ja das Gegenteil. Aber wir kommen eh schon dazu.
Ja, aber gleichzeitig, das ist ja nur die eine Seite
ja.
Der Medaille. Gleichzeitig wird es sicher Menschen geben, die besonders beweglich sind oder besonders sozial, trotz alledem, weißt
du? Ja, ja, das ist so.
Das gehört dazu.
Sollen wir gleich bei den Häusern anfangen vielleicht? Lassen wir das einmal weg. Schauen wir mal zum ersten Haus einmal. Also, der Wassermann. Es ist das lebensabgewandte, passive und gefühlshafte Zeichen der Fische. Er wird vom Lebensurbild einer geistigen Zuwendung zur Welt abgelöst. Der Wassermann ist also das Zeichen, eben, wir haben schon gesagt, im Jahreskreis auf der ist nichts mehr als die Struktur, die Kräftestruktur im Feld da, sonst ist nichts mehr da. Der Wassermann verbindet sich mit den Kräfteverhältnissen und nicht mit dem sinnlich Geschaffenen. Was anders ist in der Natur auch nicht mehr da. Ihm ist eigentlich die Unkonzentriertheit, die Beweglichkeit, die Bewegungsbeschleunigung, die Unruhe,
Er wird sie nicht gern finden im Irischen. Unverbindlichkeit. Er kann sie nicht schwer entscheiden, weil er durch diese geistige Weitung ein Sympathieverhältnis mit der ganzen geistigen Welt eingeht. Er versteht alles. Er kann sich alles erarbeiten, er versteht alles. Und weil er überall alles versteht, hat er auch diese Wassermann-Freundschaft. Dieses natürliche Zugehen auf andere, was keine menschliche Tiefe hat, auch keine Wärme hat, aber dieses ganz natürliche, die ganz natürliche Sympathie zu allen, weil ja diese Sympathie dasselbe Erlebnis hat, ist, dass der Wassermann-Mensch hat, wenn er sie in dieser kühnen Art im ganzen Weltenkosmos bewegt. Da versteht er alles, jedes geistige System, jede Art von wissenschaftliche oder sonstigen Aufbaumöglichkeiten. Und
ja, weil der einzelne Wassertropfen ein Teil des Meeres ist und sich auch
das genau, und so sieht der Wassermann auch den anderen Menschen. Er akzeptiert ihn, da gibt es keine Einschränkungen, weil er sieht das Verbindende, das Gemeinsame und nicht das Trennende. Es ist aber nicht wirklich etwas Warmes, sondern der Wassermann ist ja ein kaltes Zeichen, weil der Geist ist ja kalt. Der Geist ist nüchtern, kalt und will ja immer kühlen. Also er will immer alles zerstören, immer Neues schaffen. Er wird sie also nicht zählig jetzt da so mit der Wärme verbinden. Das Wärmeelement ist ihm ja nicht eigen, das Wärmeelement. So das geistig Kühne, die Pionierdat, das Rasche, das Zerstörende, das rasch Fortschreitende. Ja, sprunghafte Beweglichkeit, das haben wir schon gesagt. Die Dunkelseite des Wassermanns haben wir auch. Picasso ist zum Beispiel so ein typischer Wassermann. Der Picasso. Was auch in dieser Zeit der Fall ist, die Totalveröffentlichung des Menschen. Also es wird keine Geheimnisse mehr geben. Es wird der Mensch schon physisch, aber auch persönlich völlig veröffentlicht. Er wird also nichts Eigenes mehr haben, man kann sie nicht mehr zurückziehen, er wird nicht mehr so ein Tabernakel im Inneren haben, wo er sich irgendwie seine Wunden legt, sondern er ist in jeder Weise jetzt publiziert und seine eigenen Teile werden jetzt nicht mehr im organischen Zusammenhang gesehen, aus dem ist er herausgerissen, sondern als Teile, die man einzeln nachmacht und kopieren kann. Und da ist eigentlich der Kosmos überhaupt die Möglichkeit, ist der große Konkurrent des Menschen. Der Mensch wird rausgezogen aus der organischen Verbindung, aus dem, was früher eben Harmonie war, Weltenharmonie, ist jetzt ein Entwurzelter und er wird rein nüchtern als Maschine aufgefasst. Was hat er, wie ist der Verdauungsapparat, wie ist das Herz? Und diese Elemente werden jetzt viel perfekter nachgemacht und eingebaut. Es entsteht ein neuer sozusagen Assembling-Mensch.
In der Körperlichkeit.
In der Körperlichkeit und im Seelischen genauso.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Kommunismus hat ja das vor, war ja schon Vorreiter bei diesem seelischen Zerhacken, Aufteilen und öffentlich machen.
Ja, im Seelischen genauso, weil man ganz andere Wirkmöglichkeiten hat, sei es durch Bestrahlung, sei es durch die Gefühle, die Gedanken sind solche, die man willkürlich erzeugen kann, wie das heute auch schon gemacht wird, aber dann in einem viel größeren Rahmen. Ja, die dunkle Seite des Wassermanns für die niedrige Entwicklung ist der Verführer und der Blender.
Ja? Fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, die Einwirkung, wenn man da vielleicht noch ins Luziferische dann auch einen Blick macht.
Ja, ich habe noch viel.
Zusammenwirkt, ja.
Was auch ist, dieser gläserne Mensch lebt also vereinzelt und ist dem humanen Rationalismus ausgeliefert und im Falle des Abweichens wird er von der Diktatur des Sozials jetzt eingeholt. Das Sozial ist das neue Schlagwort, so wie es jetzt auch schon ist. Also der normierte, staatlich gelenkte, regulierte Mensch wird von einer neuen Art von Lebewesen, nämlich das Sozial, also unser Sozialsystem, das Sozialstaat überhaupt, von denen, die das Ganze regeln, vernichtet im Fall, dass er sich dem nicht fügt. Also jetzt entsteht ein ganz anderer Druck von einer anderen Seite, wenn er nicht in das System, das vorbereitet ist, einsteigt und dort eine gewisse Rolle spielt, die vorgegeben ist, die normiert ist, dann wird er rauskommen. Er verliert also seine Unterstützung, er verliert alles und wird einfach als unnütze Esser verhungert er, ja genau. Ich weiß nicht, warum es halt so heiß ist, aber...
Ja, das ist das Plutonische.
Ja. Ja, jetzt habe ich da was Interessantes. Sie gleich vorlesen. Also der Entgöttlichung der Welt folgt die Entzählung und dann wird sich die Größe der Hybris der Menschen voll enthüllen. Also der Hybris ist gemeint, der Stolz der Menschen, das alles, das Machbare, wie das in Wassermanns Zeitalter ist. Zuerst folgt die Entzählung, dann die Entgeistigung und dann trifft der Mensch auf sich, indem er seine ganzen Spuren, sein ganzes Unheil selber begegnet. Er begegnet sich in seinem Werk. Und das ist dann die große Ernüchterung. Die Ernüchterung, dass er eben sein Stolz und sein uranisches Treiben kommt ihm im Negativen dann entgegen. Denn sonst gibt es ja keine Autorität mehr, die den Menschen einbremst. Jetzt, er ist ja selber Gott. Und jetzt trifft er auf seine Spuren und jetzt kommt erst dieser Nachdenkprozess, was er selber also anrichtet. Da trifft, indem er sich selber auch trifft jetzt. Er kann es nicht mehr abschieben. Das, im Zusammenhang damit habe ich da was gefunden, da schreibt jemand, im russischen Volk prägt sich die Wassermann-Mentalität am nachdrücklichsten ein. Dies ist wohl der Grund, warum die russische Mentalität, in der die Spannung zwischen den entgegengesetzten Polen am entschiedensten hervortritt, den westlichen Völkern so unendlich fremd und unverständlich ist, so sehr, dass sie auch unter höchster Anstrengung und bei gutem Willen auf diese nicht in gemäßer Weise zu reagieren verstehen. Denn bei allem schroffen Realismus ist der russische Wassermann-Typus von ebenso tollkühner wie maßloser Spielleidenschaft angetrieben. Die diskursive, merkuriale Denkweise des Westens steht in unvereinbarem Gegensatz zu uranisch-paradoxen, unberechenbaren, mutierenden, bipolaren Denkart Russlands. So muss die Verhaltensweise der russischen Führerschicht, das war in der kommunistischen Zeit geschrieben, schwanken zwischen höchsten Menschheitsidealen, einer Ideologie der Brüderlichkeit und kältester Grausamkeit und bewusster Irreführung zwischen Menschenverachtung und Überschätzung alles Funktionellen, dem westlichen Menschen, der seit einem Jahrtausend bemüht ist, die Gegensätze sowohl in der Natur wie in der eigenen Brust kunst- und zuchtvoll auszugleichen, unverständlich, ja widersinnig erscheinen. So besteht die Gefahr, dass das wassermannhafte Russland den Westen immer wieder buchstäblich überspielen wird. Um dem zu begegnen, müsste uns geht so weiter. Also es wird auf diese Neigung des russischen, ich möchte nicht jetzt darauf eingehen, aber wird schon hingewiesen, auch in den 50er Jahren, dass das westlich Merkuriale, das behütet sein, dass jeder lebt in einem Sanatorium mit Versicherungen, Lebensversicherung, Kreditausfallversicherung, Zusatzversicherung, mit dem fährt das Russische ganz ab. Also es wird eigentlich alles vernichtet, es bleibt nichts über, weil es wie ein Blitzgewitter ist.
Ja, das Maß ergibt es nicht mehr.
Das Maß gibt es nicht, weil es gibt nur, wie das der Philosoph auch richtig gesagt hat, bei der es gibt nur Engel und Dämonen und dazwischen gibt es nichts. Und im Russischen. Und das könnte nur von Europa, das ist ja die wichtige Aufgabe von Europa, könnte das nur irgendwie austariert werden. Und das ist aber nicht passiert bisher, vor allem in den letzten Jahren ist es auch nicht passiert. Und wenn das nicht passiert, dann Das kann man schwer sagen, weil man muss das Russische eben kennen, dass die Natur und die Kräfte dort, das hat nichts mit Menschlichem zu tun, das hat mit Menschlichem gar nichts. Das ist ungeheuer, also das ist so etwas, so ein Elitebewusstsein und so ein himmelstürmendes Bewusstsein und so viel Leidensfähigkeit und Kühnheit und revolutionäre Gesinnung. Wenn das nicht ausgeglichen wird, dann ist das eine Katastrophe für die Menschen in erster Linie dort. Für die anderen auch, was aber nicht passiert ist in letzter Zeit, ist die Entwicklung ja in eine andere Richtung gegangen, weil Europa das eben auch nicht die letzten 10 Jahre eben nicht aufgenommen hat auch. Was schreibt der Max im Gorki noch 1924? Nur wenn die Schmiedewerkstatt die Kirche des Schmiedes ist, das Schiff die Kirche des Seemanns, das Laboratorium die Kirche des Chemikers, wird es den Menschen möglich sein, in einer Weise zu leben, dass keiner das Dasein eines anderen durch seine Schlechtigkeit, seine Grillen, seine üblen Gewohnheiten stören kann. Also es ist schon interessant, 1924, wie man das gesehen hat.
Also er sieht das als Kirche.
Na, und der Kirche meint er... Die Verbindung zwischen dem Spirituellen und der Arbeit, dass die Arbeit, so wie das Rudolf Steiner auch sagt, dass die Arbeit, dass es keine Trennung mehr gibt. Das Wesen des Menschen fließt in das Produkt ein, in die Arbeit ein. Es ist also eine Therapie, die Arbeit selber, wie ein therapeutischer Vorgang. Aber jetzt
zum. Das geht aber heute schon komplett.
Ja.
Diese Idee.
Ja, jetzt zum siebten Haus. Das ist jetzt da drüben, wo der Löwe steht, also gegenüber vom Wassermann. Wenn man noch einmal den Wassermann anschaut, der Wassermann ist unsicher, er fluktuiert, er lebt im Geistigen, er kann keine Entscheidungen treffen, er versteht alles, er will sich nicht anbinden ins Irdische, es ist wie ein Vöglein, kaum ist er da, ist er gleich wieder in seinen Mystentempel sozusagen. Er lehnt nichts ab, ist unsinnlich, hängt nicht an der Materie, an der Sinnlichkeit. Das ist eigentlich der Wassermann. Entscheidungen kann er auch schwer treffen. Blutleer, ist ein blutleeres Zeichen eigentlich. Jetzt ist aber der Wassermann ja existiert ja nicht alleine, der zweite Seite, jeder Mensch hat eine zweite Seite. Wenn man jemanden hernimmt, der sehr, sehr grob ist und sehr brutal ist, dann würde man sagen, sehr schroff ist, naja, der ist so und mit den Leuten verkehrt er auch. Ist er aber nicht so. Weder hat er eine idealistische Hinneigung zu etwas, was er eben nicht hat. Das ist grundsätzlich im Menschen veranlagt, diese Bipolarität. Und der Wassermann ist eben gar nicht so, wie er scheint jetzt als Ich da vorne, als Persönlichkeit, wo er sich darstellt, sondern er hat genau jetzt den gegenseitigen Wunsch, nämlich ein Zeichen, eben in dem Fall der Löwe, das denkbar unduldsam ist, denkbar in seiner eigenen Vitalität und seinem eigenen Leben und dreinhaut und aus. Der Wassermann kann das nicht, er kann nicht reinhauen, weil er versteht ja alles. Und er will niemand wehtun, weil was immer an Phänomenen erscheint, er kann sich reinleben, er lebt in dem Wesen dieses Phänomens, er kann es weder ablehnen, noch ausschließlich als das eine Gültige annehmen, er versteht es. Und wenn er es versteht, kann er auch sie nicht festlegen, auch Entscheidungen wird er schwer treffen können. Der Löwe, der kennt nur eines, sein Ego, aufgeladen mit den Blutkräften, nach dem Motto, die Welt gab es schon immer, aber sie hat gewartet, bis ich jetzt als Löwe reinkomme und der Löwe will bewundert werden. Und er will nie kritisiert werden und die ganzen Blutkräfte dienen nur dazu, dass jemand am Schwanz steigt oder am Schweif steigt oder dass er mit seiner Pranke einmal hinhaut, der hat keine Probleme. Was er der denkt oder wie der das aufnimmt, ist das gerecht oder ungerecht? Er ist die Sonne und die Sonne scheint und die anderen müssen sie untertan. Das sind eben die Mitesser am Tisch sozusagen und das genau, dieses Gegenteil, das, nach dem sehnt sich jetzt natürlich der Wassermann. Fleisch, Blut, jemand, der nicht Rücksicht nehmen braucht, weil er innerlich nichts austarieren braucht, der haut einfach einmal drauf. Und das ist gerade die größte Lust, da will der Wassermann als Mensch jetzt schon einmal hin. Das ist ja nur, jetzt haben der Mensch das Zeitalter hat das ja in sich, und zu dem kommen wir auch gleich.
Ja, also das ganze Zeitalter wünscht sich glanzvoll protzige Herrschertypen, königliche Herrschertypen. Also es gibt den Ameisenstaat, die entichten, normierten, vergewaltigten, verstaatlichten Menschen, die kein Eigenleben haben, keine Gefühle, weil die Gefühle werden künstlich produziert, das Denken wird künstlich produziert. Der Aufwand, um diese ganze Maschinerie der Produktion aufrechtzuerhalten, ist denkbar groß. Da lebt der Mensch, er ist nichts und jetzt schaut er aber darüber zum Löwen. Und den herrschaftlichen Löwen, der dann da drüben sich aufbläht und der keine Rücksicht nehmen muss und vielleicht mit der entsprechenden Löwenfrau, die leben rein, also rein irdisch sinnliche Lust aus, mit aller Gewalt. Und das ist das Ideal des ganzen Wassermann-Zeitalters. Da sind auf der einen Seite die Ameisen und auf der anderen Seite sind die Herrscher. Da schaut man drauf. Denn es ist ja verständlich, da sieht man noch jemand, der ist noch Mensch. Da ist noch jemand, der denkt sich nicht viel, der haut damit drin, der ist Mensch geblieben. Das kann der Wassermann-Mensch jetzt so nicht machen, weil er genau das Gegenteil ist. Aber der Löwe, dort schaut man hin und bewundert, wenn jemand gerade vernichtet andere. Das kann man ja selber nicht, weil man versteht ja alles. Kann ja nicht jemand vernichten, wenn er einen Fehler macht, weil ich verstehe ja, warum der einen Fehler macht. Der Löwe versteht nichts. Der denkt auch nicht nach, der haut dann mit der Bratze drauf. Also man will keinen Ausgleich, denn es ist ja so, das siebte Haus hat immer mit Harmonie und mit der Waage zu tun. Normal ist der Waage dort, wo jetzt der Löwe steht, also auf der Horizontale, da drüben das Löwezeichen. Und das heißt immer Harmonie. Jetzt steht auch dort der Löwe, darum kann es keine Harmonie geben, sondern es kann nur Selbstverwirklichung geben und Selbstdarstellung geben. Denn der Löwe liebt ja nichts mehr als die Selbstdarstellung. Also die Welt gibt es nur für ihn und flustert er sie auf und er lebt ganz in dem Sein, in dem Ich bin da, ich bin ein Sein, schon dass er da ist, ohne dass er was anhat, nur Badehosen, ist schon ein großes Ereignis, weil ich bin da und die Welt hat auf mich gewartet. Und deshalb ist das Wassermann-Zeitalter ein komisches Zeitalter. Auf der einen Seite ist es so feinsinnig, so verständnisvoll und auf der anderen und so wenig irdisch. Und auf der anderen Seite hat sowas noch nie gegeben. Das sind lauter brutalste Gewaltherrscher. Weil das will jetzt das Wassermann-Volk. Das will sehen, da gibt es noch einen Mensch. Einer ist noch übergeblieben. Der ist noch aus Fleisch und Blut. Der hat keine Hemmungen. Das Leben ist immer in der Richtung.
Ja. Ich meine, dieser Star-Kult ist ja auch das Verwirklichen. Ja. Dessen, was die einzelnen Menschen eben nicht verwirklicht haben.
Ja, ja, sicher.
Der wird ja auch immer größer.
Ja, ja.
Ja, sicher, und der Löwe ist ja einer, der eben erscheint.
Der erscheint, ja, ja, genau. Ja, also die unruhige, ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, die unruhige intellektuelle Macht des Wassermann-Typus mit seinem unsinnigen Charakter fordert gerade einen Typus als Partner, in dem Sinnfülle, Zentralität, überlegene Ruhe und unerschütterliche Festigkeit ist. Das ist jetzt das Wichtige, das heißt unerschütterliche Festigkeit. Weil der Wassermann, der hat überhaupt nur Erschütterungen, weil er ja ständig, es ist ja Luftzeichen, und die Luftzeichen sind alle erschüttert, das gilt für die Waage, das gilt für den Zwilling natürlich auch. Das sind sehr feine Menschen, die eben sofort reagieren, weil ja dieses Pneumatische, das fließt ja durch, das Luftelement. Und das ist ja stark ein denkerisches Element, und das Denken führt einem ja in die geistigen Weite und hat an sich keine Konsistenz als Substanz. Ist eben eine bewegliche Substanz. Darum ist der Wassermann ein bewegliches Zeichen. Wenn das jetzt ein Erdzeichen wäre, wäre er nicht beweglich. An sich ist das Luftige schon ein bewegliches Element. Das, glaube ich, die Luft bewegt sich ja. Das Wasser bewegt sich ja schon weniger. Jetzt hat aber gerade der Löwe diese unerschütterliche Ruhe und Festigkeit. Warum? Weil er ja in der Mitte angesiedelt ist. Er ist ja das Herzorgan und genau da drinnen spürt sie beim Löwen alles hat. Unerschütterliche Ruhe, Festigkeit und diese ständige Sprungbereitschaft, die spielerische, wenn es soweit ist, eben die Pranke da auszufahren. Ja, und gerade diese machtvoll bannende Zentralität des Löwenprinzips ist die Erfüllung uranischer Sprunghaftigkeit.
Denn das Uranische ist auch sprunghaft, kann sich also nicht, das haben wir gerade jetzt gesagt, kann sich nicht auf irgendwas konzentrieren. Der Löwe hat das Problem nicht. Er ist ständig konzentriert, weil er ständig in, ist ein fixes Zeichen auch, also ein Ruhezeichen, und lebt in sich selber. Ja, der Wassermann Aszendent ist der Geistige, und im Löwen Du sammelt dieser Wassermann Aszendent die Vielheit in einem einzigen Sammelpunkt, Brennpunkt. Ja, erotisch gesehen ist der Wassermann ja mehr auf die Menschheit überhaupt ausgerichtet, weil er ja an sich schon wenig Spannungen hat. Es ist ja eine Jahreszeit, wo wenig Spannungen sind. Und der Löwe ist aber genau das Gegenteil. Der lebt gerade von der Eroskraft und von der Erotik. Ist der Wassermann wenig persönlich, ist der Löwe im Höchstmaß persönlich. Da geht es nur um ihn. Also der wird sie nie in irgendeiner Weise Maßstäben unterordnen und so ein Gespräch überhaupt führen wollen, weil er ist das Zentrum. Also es geht nur um die persönliche Verwirklichung. Das ist die Grundlage des ganzen Zeitalters, so weiß die Partnerschaft also anbelangt. Und er wird unbedenklich fest zugreifen, wenn er was hat. Das kann der Wassermann nicht. Er kann nicht zugreifen und er kann nicht unbedenklich zugreifen. Wer bedenkt alles und zugreifen kann er dann erst recht nicht, weil er alles bedenkt. Ja, die mystische Weltrezeption im Fischezeitalter mündet jetzt ein in der gierige Weltergreifung. Das war schon am Ende vom Fischezeitalter. Und das Geistige des Wassermann-Zeitalters, seine ätherische Weltferne, die kühle, klare Abstraktion, die überpersönliche Brüderlichkeit, die unreflektierte Weltergreifung, wo endet es? Im Löwe-Prinzip. Das heißt, es war alles vorgespielt und endet jetzt beim brutalen Löwen, der sowas nicht kennt, sondern der sich nur verwirklichen will. Und zwar unbedenklich, wie bedenklich das Wort kennt der Löwe schon. Er lebt ja aus dem Herz heraus, aus der Vitalität. Und das ist gerade, was der Wassermann braucht, weil er ja blutlos ist. Er hat ja nichts. Es ist unsinnig und es ist klar. Die Jahreszeit ist ja auch schon, wenn man im Februar runterfährt nach Gralewetz, ist ja ganz typisch, ist zwar schon Fisch, aber ist ja, das Wassermann ist ja eine Woche früher. Was sieht man da? Man sieht eigentlich nichts. Der Winter ist nicht mehr da, der Frühling ist auch nicht da. Aber was ist in Wirklichkeit dort? Dort lebt ja der Wassermann. Das sieht man als nicht Wassermann, nicht natürlich. Das kräftige Flecht unter der Erde. Dort lebt der Wassermann. Er lebt in dem Unsichtbaren. Normalerweise sieht der Mensch aber das Sichtbare. Er sieht die Felder, das Getreide, die kann er angreifen, er kann den Weinreben kosten, ob sie reif sind, er kann einen Kürbis angreifen. Das ist Realität. Dort lebt der Wassermann. Prinzipiell kann er dort gar nicht leben, weil das ist für ihn, weil wenn man es rein von der Jahreszeit nimmt, das ist eines der vielen Metapher, ist ja nichts mehr da. Aber was da ist, viel kraftvoller, wie es vorher da war, ist ja jetzt das kräftige Flecht. Das ist ja da. Und da lebt er drin. Er lebt deshalb im Unsichtbaren, aber er lebt nicht im Nichts. Das heißt, das ist als Kraft nicht weniger da. Weil die sichtbare Kraft ist eigentlich schon das Ende eines Vorgangs. Eigentlich ist das ja schon die Zerstörung einer Blüte, wenn man es mit der Blüte vergleicht, da ist das schon die verwelkende Blüte. Diese, die erzeugende, die produzierende Kraft ist ja, schon immer, ist ja eigentlich schon immer da. Es fällt jetzt zu, die Ernte fällt jemand zu, aber die Kräfte sind schon draußen. Aber die Kräfte, dort lebt eben der Wassermann drinnen. Ja, diese sonnenhaften Herrscher werden ihrer Herrschaft nichts, aber ihrer eigenen Kraft alles verdanken. Und sie werden mit dem Glanz und Prunk der Ameisen, mit ihrer Emsigkeit und Nüchtigkeit, die werden sie also gewaltig überstrahlen. Jetzt ist aber ein Problem bei diesen königlichen Herrschern, weil sie nur so lange in Amt und Würden sind, solange sie diese natürliche Herrscherkraft ausstrahlen. Jetzt ist es aber früher so gewesen, dass jemand, der autorisiert ist, Herrscher zu sein, im Wesentlichen Gefäß war, wo Göttliches einmal eingestrahlt ist, wie in der ägyptischen Zeit, in weiterer Folge was eine ganze Schicht, ausgebildete Schicht, nicht mehr ganz wenige, sondern die Theokratie oder die ganzen Astralreligionen beruhen ja auf einer kleinen ausgebildeten Schicht, die aber was Reines hat, was sie eigentlich belebt. Das ist ja nicht die eigene Kraft, das ist eine fremde Kraft, gerade wie in Ägypten eben auch noch die alten Kräfte mit der Ätherwelt. Dann geht es weiter, wenn man die Herrscherhäuser nimmt, da hat sie in den Herrscherhäusern hat sie viel vererbt. Und wenn jetzt jemand reingekommen ist, dann ist er ja nicht zufällig ein Nachfolger geworden, sondern da gab es ja auch eine vorgeburtliche Aufstellung und der Richtige ist reingeschickt worden. Was aber da war, war das Amt selber. Das Amt würdig zu repräsentieren, dem Amt gerecht zu werden, war das Entscheidende. Nicht selber als Persönlichkeit aufzustellen. Denn das Amt war ja schon alles. Da waren ja Jahrhunderte an Weisheiten gesammelt. Und der Einzelne sollte nicht irgendwie jetzt persönlich färben, sondern sich in das Amt hineinleben und möglichst würdig das Amt repräsentieren. Das ist ausgereicht. Also einerseits die königliche oder die göttliche Einstrahlung und andererseits die Königshäuser, die Dynastien. Beides legitimiert aber im großen Stil jemanden. Und das ist aber im Wassermann Zeitalter nicht mehr der Fall. Es ist reine irdische Machtauslebung, die weder durch eine göttliche Transzendenz irgendwie aufrechterhalten wird, noch durch ein Stammhaus, wo was Gewordenes repräsentiert wird. Das heißt, wenn der nur einen leichten Kälte- oder Schwächeanfall hat, dann wird er wieder absolviert und jetzt kommt der Nächste. Halten können sie diese königlichen oder diese Herrscher im Wassermannzeitalter nicht, weil sie haben keine Legitimierung, außer ihre eigene Gier, wenn man so sagen will, oder die eigene Machtauslebung. Also, das ist ein großer Unterschied.
Die eigene Vitalität,
die wäre zum Beispiel das auch.
Ja, aber das werden sich diese Menschen auch holen.
Was meinst du jetzt?
Die Kraft und die Vitalität.
Welche Menschen? Die königlichen Herrscher?
Nein, eben die Löwenherrscher.
Ja. Das haben sie, die Kraft und Vitalität.
Naja. Aber um sich zu halten.
Ja, um sich zu halten, wird es natürlich ausgebaut.
Werden sie Mittel entwickeln, sich diese Kraft zu erhalten bzw.
ja,
zu vergrößern?
Das werden sie, natürlich ist er der natürliche Weg. Aber so einfach ist es nicht. Wenn der Mensch, ja, es bleibt nur mehr das über, wenn er keine Rückendeckung hat, also wenn er nicht irgendetwas hat, von wo er bestrahlt wird, mit einem höheren Ziel, mit einer höheren Bestimmung, die auch allgemein menschlich einen Sinn macht, dann fehlt was. Dann kannst du das nur durch umso größere Stabilisierung der Macht aufrechterhalten. Aber das fehlt, diese Rückendeckung meinst, fehlt.
Die göttliche, eine Verbindung mit Göttern,
nicht nur mit Göttern, überhaupt mit einem höheren moralischen Auftrag, der allgemein menschlichen Sinn macht, dass ich als Herrscher auch Verpflichtungen habe für andere. Das fällt weg.
Aber wenn Sie sich zum Beispiel mit Luzifer sehr stark verbinden, das sind ja Kräfte.
Also ich meine, ja. Wie meinst du jetzt mit Luzifer?
Ja. Vor solche Menschen, ja. Der Gedanke ist ja gut, dass sich die auch halten müssen, beziehungsweise sobald sie ja Schwäche zeigen, ja. Verschwinden, weil
genau, ja.
keine Struktur dafür da ist,
genau.
außer die individuelle
Struktur. Ja.
Und ich denke also, die individuelle Struktur wird bei diesen Menschen versuchen und es auch tun, ja, sich Kraft zu holen, um sich zu halten.
Das werden sie auf alle Fälle, aber es wird nicht reichen. Es wird trotzdem nicht reichen, weil im großen Zusammenhang gesehen, bedarf es doch ein gewisses Grundgeflechtes in der Gesellschaft, wo jemand sinnvoller seine Berechtigung hat. Wenn er nicht irgendeine sinnvolle Berechtigung hat, im organischen Sinne, dass er eben auch für den Ameisenstaat etwas Sinnvolles tut, dann wird er absehbar, sobald er eben die reine Macht nicht mehr ausüben kann. Die wird er natürlich mit allen Mitteln steigern, aber Wenn die Legitimierung fehlt, lässt sie sich nicht beliebig lange unbeschränkt aufrechterhalten.
Ja, das ist klar herausgearbeitet.
Jetzt möchte ich euch etwas vorlesen von einem Schriftsteller. Das geht nicht ums Wassermann-Zeitalter, ich habe das eben an verschiedenen Stellen habe ich irgendwas gefunden. Hat mit dem Wassermann-Zeitalter nichts zu tun, aber der schreibt es schon vor langer Zeit, der Stefan George. Drei Sätze sind's. Neuer Adel, den ihr suchet, führt nicht her von Schild und Krone. Stammlos wachsen im Gewühle seltene Sprossen eigenen Ranges. Ist nicht genial? Ich sag's noch einmal, weil neuer Adel, der alte Adel, der ist ja weg. Neuer Adel, den ihr suchet, führt nicht her von Schild und Krone, stammlos wachsen im Gewühle seltene Sprossen eigenen Ranges. Das ist ein langes Gedicht, der Stern des Bundes heißt es. Aber es gibt so gerade Künstler natürlich, die das richtig instinktiv erkannt haben.
Und auch ausdrücken.
Ja. Und ausdrücken können, ja, genau. Das erkennen tun sehr viel über Ausdrücken, an dem scheitert es dann. Das ist ein bisschen so. Jetzt möchte ich noch was nachreichen sozusagen vom letzten Mal. Und zwar beim Uranus. Ja, da bin ich jetzt. Beim Uranus ist mir noch was eingefallen. Ja, wir haben die Entdeckung des Uranus 1781, 1789 die Französische Revolution mit der Legalisierung des Terrors und der Entchristianisierung, Abschaffung des Menschen zugunsten des höchsten Säugetiers, dann Übergabe des Privilegs an die Rothschild-Dynastie mit Papiergeld, USA und dann all das, was wir eh schon angeschnitten haben. Aber eines möchte ich da jetzt noch nachreichen, und zwar, was in die Zeit fällt, ist auch was ganz Wichtiges, was bis heute immer wichtiger geworden ist und wir können es doch nicht einordnen, weil es uns entgeht. Und das war genau zu der Zeit. Und zwar der Begriff, ja, sagen wir es anders, ja, der Begriff des Dominiums wurde eingeführt von Napoleon. Also war genau in der Zeit, also des Dominiums. Also früher war es so, das war selbstverständlich, wenn in einer Erblinie, also in einer Familie, jemand was bekommt, wer der Vaterfamilie ist, also der Familienvorstand, dann hat er was wurde ihm was übergeben, dass er es möglichst sorgsam pflegt, hegt und an die nächste Generation weitergibt. Zum Beispiel Schafherde oder ein Haus oder ein Grundstück, pflege, hege und keine Zerstörung, sondern Substanzverbesserung und immer fruchtbare Weiterentwicklung. Und das wurde in einem römischen Rechtsbegriff dann festgelegt, das gab es immer schon, so war die Menschheit, das ist unser natürlicher Instinkt auch, das hat ja jeder Mensch, in diesem Begriff des Patrimoniums. Patrimoniums heißt eben Pater, heißt Vater und heißt nichts anderes wie die Pflicht, so steht es drinnen auch, also Vater hängt auch mit Erinnerung, Ermahnung zusammen, und zwar Ermahnung zur Pflicht, zur Pflege der Natur. Hege, pflege und Instandsetzung der Natur, damit es also fruchtbar, nicht ausbeuten, sondern zum Beispiel, wenn jemand eine Wiese hat, eine saure Wiese, dann wird das meliorisieren, wie das in der Landwirtschaft heißt, drainagieren mit so Rohre und so weiter. Also einfach, wenn er einen Wald hat und er schlägt was raus, wird er den Wald wieder aufforsten. Das war der römische Patrimoniumsbegriff, das war auch eine Grundlage des römischen Rechts. Nun entsteht schlagartig was anderes. Der Napoleon hat in der Zeit die Institutionalisierung des Eigentumsrechts im Sinne des Dominiums eingeführt, als Herrschaftsrecht über die Natur. Aber institutionalisiert heißt jetzt mehr als nur persönlich, sondern also noch eines kommt dazu, als Einschränkung gilt nur, dass der Eigentümer keinen Gebrauch des Eigentums machen darf, der im Widerspruch steht zum übrigen Zivil- und Strafrecht. Und das wird in ganz Europa eigentlich eingeführt, ins bürgerliche Gesetzbuch, da gibt es den Code Civil und den Code Penal und so hat es eben jetzt in Europa überall Eingang gefunden. Das Dominium heißt das jetzt, erstens einmal im großen Weltmaßstab kann jeder wohin fahren und es ist selbstverständlich, dass er die Länder ausbeutet, ausnimmt und das ist das Ziel auch, denn es gibt ja Investoren, die ganzen Entdeckerfahrten beruhen ja auf Investoren, das hören wir weniger, wir hören nur die Kapitäne und so weiter und die Investoren investieren jetzt etwas, aber selbstverständlich, dass sie nur was rausnehmen und sie haben keine Verpflichtung. Früher gab es das gar nicht. Früher war die Verpflichtung verbunden, überhaupt, also jetzt schon im Binnenbereich, dass nichts rausgezogen werden durfte, sondern es sollte immer mehr werden, es sollte immer fruchtbarer sein. Jetzt gibt es die Grenzschwelle nicht mehr. Jetzt konnte jeder, auch im institutionellen Maßstab, also im großen Investitionsmaßstab, alles rausholen, was möglich war. Das hat es dann Napoleon eingeführt. Also wenn wir es praktisch in unserer Zeit zum Beispiel sehen, wenn jetzt jemand was investiert, dann ist es ja so jetzt, dass früher war das so in einer Fabrik, da war also einer der Fabrikchef, das heißt der Eigentümer, das heißt der CEO, also General Manager, wie das früher noch gelautet hat. Und der hat eigentlich diese Fabrik so geführt wie ein Bauernhof oder wie eine Familie, dass er reinkocht hat, wo spießt sich was können wir an eigenen Patenten zum Beispiel entwickeln, wo können wir Rechte dazu nehmen, wie können wir Sachen, die jemand anderer als Dienstleistungen anbietet, selber machen, wie können wir die Effizienz steigern, wie können die Mitarbeiter gut belaunigt gehalten werden, jeder soll motiviert werden, so war das, für das Unternehmen tätig sein. Jetzt gab es aber, das ist also erst seit 30 Jahren, gab es dann noch einmal eine Steigerung der Aktionäre, gab es in England eben von den Aktionären, also von der City in London, gab es einen großen Forschungsauftrag an das Carrington-Institut, das ist die größte Betriebsberatungsfirma. Wie können Aktionäre ihre Renditen noch steigern? Und da kam das Resultat heraus, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sozusagen den Manager der Firma quasi als Aktionär behandelt. Aktionär heißt also, der Manager hat ein normales Verhältnis gehabt von also General Manager zu mittlerem Management 1:4. Also ein normales Verhältnis, wenn er dafür mehr Verantwortung hat. Jetzt ist es anders geworden. Jetzt haben wir gesagt, wir geben den Manager, der hat verdient, sagen wir, 1 Million im Monat, den geben wir nicht 1 Million, sondern 30 im Monat. Und geben ihm, wenn er ausscheidet, Vorzugsaktien. Also er kriegt Aktien von der Fabrik. Was hat er jetzt gemacht? Naja, das war ja der Grund, warum er dem mehr Geld gegeben hat. Freiwillig hat man es ja nicht gemacht. Er hat die Firma nicht weiterentwickelt, sondern er hat sie jetzt in einem kurzen Zeitraum, wo der Investor das Geld gibt, meistens sind es 5 Jahre, weil die jetzigen Investoren geben es auf kurze Zeit, weil es sich ja durch die Diversifizierung immer was Neues auftut. Einmal sind es die Sicherheitsfirmen, einmal sind es die Umweltfirmen, einmal sind es also Computer und so weiter. Holen die das Geld rasch wieder raus im Allgemeinen. Sie wollen in den 5 Jahren oder 7 Jahren möglichst viel rausholen. Also was macht der Manager? Er verkauft aber die Patente. Da kriegt er riesig viel Geld rein. Er lagert Computer oder EDV nach Indien aus. Er verkauft sogar die Markenrechte der Firma, entlässt einen Großteil der Belegschaft, die braucht er dann nicht mehr. Und er lagert es aus, verkauft es, was er verkaufen kann. Im Inneren spart er ein, die Abläufe werden noch einmal optimiert, wo 5 waren, sind dann nur mehr 3 im Büro. Und so entsteht jetzt ein riesiger Profit natürlich, weil die Aktien steigen, weil es kommt ja nur Geld rein. Und wenn man das für kurze Zeit zurückliest, zum Beispiel, das kostet ja nicht viel, brauchst du nicht für 5 von diesen. Aber ein Patent ist ja, wenn ich das verkaufe, wenn ihr Markenrechte verkauft, zum Beispiel Mercedes verkauft die Markenrechte, kriegt jeder ein Markenrecht auf dem Außenspiegel, auf dem Innenspiegel, auf was immer, dann ist das natürlich ein riesiges Geschäft. Und es endet so, dass die Aktien jetzt boomen und der kriegt aber Vorzugsaktien auch, der Manager. Jetzt macht er, sonst würde er es ja nicht machen, weil es ist ja schon die Belegschaft ist ja schon feindlich eingestellt, das verlieren die ihren Job, die sehen, der zerstört uns ja die Firma und der baut ja nichts auf, was ist das für ein Mensch? Jetzt kriegt er Bewachung, kriegt das eigenen Aufzug und so weiter, damit er das überhaupt machen kann. Aber er verdient so viel, dass er dann ja auch Schluss hat. Sowas heißt, die Firma zerstören, willentlich bewusst zerstören und nicht mehr fördern. So eine Idee gab es früher überhaupt nicht. Früher hat jeder gesagt, wir müssen ja eigene Entwicklungen machen, Patente kriegen, wir müssen neue Märkte erschließen, rationeller produzieren, die Mitarbeiter besser schulen, wie auch immer, motivieren. Und jetzt ist es ganz weg. Es soll die Firma nur zerstört werden. Warum? Das Geld hatte in der kurzen Zeit weniger Kosten, weil weniger arbeiten, die ganzen produktiven Elemente sind verkauft. Das ist ein Produkt des Dominiums. Ich wäre früher völlig undenkbar gewesen. Wobei es heute ja so ist, dass jemand eine Firma übernehmen kann, ohne dass er überhaupt irgendein Geld hat, weil es gibt ja Bilanzierungsregeln, die schon früher in London waren, jetzt auch in den USA, da kann eine große Betriebsberatungsfirma oder eine Bank, die gar kein Geld hat, kann zum Beispiel, kauft sie zum Beispiel wertlose Papiere, die eine andere Bank abgeschrieben hat, also eine Bank schreibt das ab, nicht einbringbare Forderungen, zum Beispiel Immobilien, was auch immer, das schreibt sie in einem Zeitraum von 10 Jahren immer ab, entwertet also die Forderung, in der Bilanz scheint sie dann irgendwann einmal nicht mehr auf, weil das hat man in einem längeren Zeitraum abgeschrieben. Und jetzt sind die Papiere wertlos. Die kauft aber jetzt ein anderer, wertlos vielleicht mit 2-3%, nimmt die Papiere und jetzt kommt der Schritt und kannst selber beliebig bewerten. Das ist nämlich das neue Recht. Es kann jedes Papier, das jeder Außenstand, also im Soll steht, selber bewertet, denn das gab es überhaupt nie. Das machen immer die Betriebsberatungsfirmen, die immer herinnenstehen bei der Firma und sagen, ist die Forderung, kriegt sie das noch das Geld? Ist das realistisch, in welchem Rahmen kriegt sie das? Das ist flach. Der hat ein ganz wertloses Papier, das kann er selber bewerten. Das Papier hat, die Papiere haben einen Wert von 5 Milliarden. Der kauft das vielleicht um 1% davon, nur damit er es überhaupt also rübergeschickt kriegt. Und kann es auf 5 Milliarden bewerten. Jetzt hat er 5 Milliarden, aber das sind existierende Milliarden. Und die kann er mit Knopfdruck, kann er sich jedes Unternehmen, das börsennotiert ist, muss es ja sein, sonst kann er die Aktien nicht kaufen, kann er das Unternehmen kaufen, obwohl er überhaupt kein Geld hat. Ja, so werden ja die Firmen jetzt ruiniert. Das war in Österreich beim Böhler Odeholm. Das hat ja so, war ja auch so ein Beispiel. Das heißt, das geht aber alles vom Dominium aus. Und das hat der Napoleon.
Das heißt, der Napoleon hat das Wassermann-Zeitalter begonnen.
Ja, das ist eindeutige uranische Zerstörung. Eine ganz typische uranische Zerstörung, wo was zerstört wird, des Zerstörens wegen. Und ja, der Goethe hat das natürlich genau verfolgt. Der hat sich natürlich da ausgekannt. Und sagt dann über den Napoleon diesbezüglich, er sei von dämonischer Art. Diesbezüglich. Und der Goethe hat es dann ja auch wieder verwendet, wo er sagt, ja, im Faust, Herrschaft gewinne ich, Eigentum, er hat dieses Dominium. Ja, eigentlich, der dämonische Mensch, der Mephistopheles, hat es eigentlich dem Faust gegeben, das ist der Dominiumsgedanke. Also, dass du etwas einfach ins Eigentum nimmst.
Dominiums.
Der Dämon, also Mephistopheles, jetzt hat das Dominium geschaffen.
Ja, der Dämonium steckt hinter
mir. Ja, aber das ist etwas, was ihn Goethe sehr angeregt hat.
Aber das früher, heißt Haus, ne?
Ja, genau, das heißt Haus. Und dieses Dominium ist ja auch die Grundlage der amerikanischen Außenpolitik, dass man das eben auch sieht.
Das hat massivste Folgen für die ganze Zeit über. Sonst wäre die Welt halt, also wenn jemand zum Beispiel, wenn sich jemand beschwert, dass es Investoren gibt, die den Urwald abholzen, dann ist es ganz klar, das wäre ja früher überhaupt nicht möglich gewesen. Das war verboten. Im Patrimoniumsrecht ging das gar nicht. Und jetzt, wenn jemand Geld investieren möchte, meistens sind sie institutionelle Investoren, also keine privaten, die Geld haben für jemand anderen, zum Beispiel Versicherungen, die müssen ja, haben die Einlagen, die müssen sie irgendwo investieren. Und jetzt wird jemand das angeboten, also wo soll er investieren, dann investiert in Indonesien oder in Südamerika, wo es diese Regenwälder gibt, dann ist das weg. Das ist aber keine Verpflichtung, das schonend zu roden, noch aufzuforsten. Das wäre nicht vorher gar nicht möglich gewesen. Aber diese, da muss ich mir den geistigen Gedankensprung vorstellen, dass jetzt jemand kam und so eine kühne Idee hatte, das loszulösen von der Sorgepflicht. Weil der Mensch soll ja auch nicht die Welt ausbeuten, sondern er hat den Fuß sozusagen auf diese Welt gesetzt als Lehen und das Lehen pflegen. Das ist schon die Uridee, auch in der Bibel, nicht das, das Außennützen oder zu verschleißen. Diese kühne Idee hatte der Napoleon genau zu der Zeit, wo das Uranische in die Welt kam. Und es ist kein Zufall, dass ein Schlag nach dem anderen in der Zeit passiert, mit großen Auswirkungen. Also wenn man heute die Auswirkungen, die Welt betrachtet, wie es ist, dann muss man eigentlich zu den elementaren äußeren Ereignissen zurück, die sich da im Umfeld dieses Uranischen also getan haben.
Ja.
Wir müssen ja schon wohl da.
Und welche Beweggründe kann man dem Napoleon dazu schreiben, dass er diese Idee hatte? Weil das muss er ihm genützt haben.
Naja.
Oder Frankreich.
Es hätte jemand anderer auch haben können. Die Engländer genauso eigentlich. Aber der Napoleon war ja ein bisschen zu früh dran in der Zeit, und er wollte ja Europa einen, und das wurde wenig verstanden, weil es musste irgendwie gewaltsam. Die Einigung ging ja nur kriegerisch. Wir verstanden haben das die anderen ja nicht. Und ich meine, was man über Napoleon nur sagen kann, ist, er stand im Kampf eben mit den Engländern, denn die Engländer hatten schon viel mehr erobert, vor allem Indien, und Frankreich hat im Ostindien hat so einen gewissen Einfluss gehabt, der ist aber immer geringer geworden. Und der Napoleon ist jetzt eben nach Ägypten, hat er den Weg gesucht nach Indien, das ist aber nicht geglückt, und dann eben auch der Krieg gegen den Zaren, weil der den Engländern schon die ganzen Rechte für die Entwicklung und Industrialisierung Russlands gegeben hat, und so ist er eigentlich dann letztlich gescheitert. Aber das Dominium institutionalisiert heißt natürlich, dass der Staat und die Staatsinteressen es auch benutzen können. Ist klar, der greift wohin und der gehört zu uns. Ist klar, das hätte aber England auch so formulieren können. Der Napoleon war der Zeit in gewisser Weise war ein bisschen voraus auch. Aber er hat sicher eindeutig, weil die Franzosen haben ja dieses Element auch stark drinnen.
Ja. Und dann die französischen Kaiser, nicht der Staat bin ich.
Ja, ja. Mhm. Also, dass es von Frankreich kommt, ist kein Zufall, weil die heutigen europäischen Länder von der Verfassung her sind alle von Frankreich verfasst. Also weil die Franzosen waren immer die politischen, während die Engländer natürlich mehr im kommerziellen und im Rechtswesen, also das pragmatische Recht, Verwaltung, Administration. Weil die Engländer haben eigentlich die Länder immer so erobert mit Administration. Aber es hätte jemand anderer auch die Idee haben können, aber es hat eben der Napoleon gehabt.
Aber die Staatsrechte werden sich ja auflösen.
Jetzt, oder wie?
Ja, meine ich. Also wenn das Uranische zuschlägt, ja, dann das ist eher ein guter Unterschied. Dann wird das Englische bzw. das Amerikanische noch mehr Gewicht haben.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Na, die Staatsverfassung und was wird.
Die gibt es in Amerika eh nicht mehr. Ja. Bei uns auch. Weil die Staatsverfassung ist nichts anderes, als dass dort eben die Leute von der Wirtschaft sitzen, die Rechtsanwälte drinnen haben, bei der WHO, überall. Das machen wir die selber. Also ein Staat in Amerika gibt es nicht. Amerika ist das Land, wo sie die Wirtschaft eigentlich mit dem Staat verbunden hat, aber die Wirtschaft ist der Staat.
Ja,
und das nennt man.
Die Wirtschaft hat den Staat übernommen.
Genau, den Staat übernommen. Und das nennen wir in der Fachsprache, gibt es ein eigenes Wort, das heißt Faschisierung. Das ist Faschismus. Faschisierung. Das heißt Faschismus. Also es gibt viele Leute, Faschismus, Faschisten, da frage ich mich, wenn mir jemand fragt, was ist das, dann fällt sie nicht ein. Das hat schon das Dritte Reich auch übernommen. Das war stark vom Amerikanischen beeinflusst, mehr als wir glauben. Weil das Amerikanische hat Interesse gehabt, dass sie die Wirtschaft wieder belebt in Amerika, und da hat es vor allem ihre Firmen in Europa im Auge gehabt, wie IBM, General Motors und Rockefeller. Das waren ja lauter amerikanische Firmen, und da musste das boomen. Und aus dem Grund war das Interesse der Amerikaner natürlich, dass sie jemand bereit erklärt, dass er beim Aufbau genau das Prinzip übernimmt, dass die Firmen jetzt uneingeschränkt ihre Profite haben und nicht in die Gesellschaft, also den Arbeitern irgendwie mit. Und das war ja, und das hat der Nationalsozialismus, hat das exemplarisch vorgeführt und übernommen. Denn die Partei selber heißt ja auch sozialistisch, das war am Anfang ja kein Problem, aber dann hat es sich gerade beim Sozialistischen gespießt, bei den Arbeitern hat man ja diese Aktien versprochen, die Staatsaktien, also Betriebsaktien und auch Auto und so weiter. Und jetzt gibt es aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn eine Firma einen Profit hat, sie reinvestiert, dann wird es stärker, oder es geht in den Konsum. Der Arbeiter will immer konsumieren, weil sonst hat er arbeitet ja ganze Woche. Er will eine Wohnung, er will mehr auf Urlaub fahren, er will essen. Verständlich, das hat man ihm auch versprochen. Aber gehalten hat man es nicht, wenn man den amerikanischen Weg ging, wäre man sehr eng. Den Amerikaner war ja der Nationalsozialismus sehr eng mit der Wall Street. Und da ist man auch denselben Weg gegangen. Der Kommunismus hat es umgekehrt gehabt. Da waren die Betriebe, die waren eigentlich der Spielball und die Basis für die Organisation in der Politik. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch haben. Ja, im 11. Feld, wo eigentlich der Wassermann von Natur aus regiert, ist das vorletzte Feld, wo jetzt da der Mars, steht da nicht, ja, wo nichts drin ist. Das ist ja eigentlich das Feld des Wassermann. Und jetzt ist das Wassermann, die Wassermannzeit, und hat eine starke Beziehung, gerade zu dem 11. Feld. Das ist das Feld eben der Freunde und der Bünde. Und zu den Bünden, bei den Bünden ist es eben so, dass der Bund das neue Organisationsmodell ist der anderen. Also die einen sind also jetzt da vernutzt und die anderen im Ameisenstaat und im Uniformstaat, und die anderen sind aber genau das Gegenteil. Die bilden jetzt die Schicht, die eigentlich die produktive ist und die diesen ganzen Erodierungen und Zerstörungen, die sich durch die Produktionsabläufe, durch die kühne Wasser, man sucht immer Grenzen zu überschreiten, immer Neues zu beginnen, aber das geht auf Kosten der menschlichen Substanz, seelisch und körperlich, wie auf Kosten der Natursubstanz. Es gibt aber andere, die Reinen, die Weisen, die jetzt diese Bünde bilden. Das ist das, was wir oft im Kopf haben mit dem Wassermannartigen. Da finden sich jetzt Menschen uneigennütz zusammen in kleinen Gruppen, die sich kennen oder auch nicht kennen, so sternförmig von oben drauf schaut, wo sich eben Kräfte und Elemente so bündeln und die einen losen Austausch haben und die jetzt dem Ganzen entgegenarbeiten. Durch ihre ganze Gesinnung, durch ihre uneigennütze Einstellung und auch durch ihren ganzen Lebensstil müssen sie das ausgleichen, was auf der anderen Seite verschlissen wird. Das ist ein Bündnis, da haben wir schon den Bund, ja. Also das wertscheidende elitäre Prinzip der Hierarchie geht jetzt über in diese sternförmige Koordination.
Das Elitebewusstsein bisher war immer eine spezielle Ausbildung, der spezielle Mensch. Also in einer Hierarchie ist oben der Spezielle, dann der weniger Spezielle, unten der Allgemeine. Und jetzt dreht sich's um, jetzt ist der allgemeine Mensch sozusagen, bildet jetzt die Elite. Das allgemein Menschliche wird auch das Höchste sein, nicht mehr das Niedrigste, sondern es wird das Göttlichste, sozusagen das allgemein Menschliche, so wie der Alltag überhaupt. Und das Ausleseprinzip ist eben die Einsicht in das Buntförmige, und es muss jemand das allgemein Menschliche mitbringen, sonst kann er also in den Bund nicht aufgenommen werden. Also das Löwenartige kann er sich da in den Bund nicht rein. Und das sind eben jetzt die Sätze mit dem neuen Adel. Dieser Bund hält aber auch der übersteigerten Wandlungssucht des Wassermanns irgendwie gebietet dem Ganzen Einhalt. Da findet sie jetzt in diesem Kreis findet sie gewisse Beruhigung und auch ein sinnvolles Wirken für das ganze Wassermann-Zeitalter. Ja, das Wassermannartige gibt das Organische völlig auf zugunsten des Experimentierens und unmittelbarer geistiger Erleuchtung. Das ist für den Wassermann gerade das Wichtigste. Das heißt, Mobilisierung aller Kräfte, totale Mobilisierung der Gesellschaft, der Produktionsabläufe, überhaupt der ganzen menschlichen Ressourcen. Das Geisterhafte wird real, die Materie entmaterialisiert. Also, es bleibt der Geist über. Ja, was auch wichtig ist, dass gerade die irrationale Wassermann-Sympathie, die alle Schöpfung zusammenhalten kann oder wird, die verbindende menschliche Kraft der eigentlichen Wassermann-Freundschaft darstellt. Das haben wir eigentlich schon gesagt, das ist ein gewisses irrationale Element, aber verständlich, wenn man es ableitet von diesen Sympathiekräften, ist es ergeben, wenn man alles versteht. Dann kann der Mensch auch nur mehr als in dem allgemeinen Menschlichen als Bruder oder Schwester aufgefasst werden. Ja, ein kalter geistiger Seelenstrom zieht durch uns in der Zeit. Vergangenheit und Zukunft sind zu tauschbar. Die Zeit ist raffbar, das ist auch ganz wichtig. Die Zeit ist raffbar. Also wir erleben die Zeit in der Kontinuität und haben eine kontinuierliche organische Entwicklung. Aber im Wassermann-Zeitalter, das beginnt aber jetzt, merkt man schon, wird raffbar. Das heißt, man wird auch in der Anthroposophie wahrscheinlich, wenn das jemand nur interessiert, nicht mehr so lesen, dass alle 360 oder 65 Bücher gelesen werden, sondern es wird gerafft, der Inhalt gerafft, das Wesen gerafft. Wie das funktionieren soll, ist was anderes. Aber es wird viel schneller gehen und viel sporadischer. Man wird sich was nehmen, Demos wird das ganz rasch aufnehmen. Braucht man nicht mehr so lange wie jetzt, um das so in unserer Art uns aneignen.
Naja, erstens einmal gibt es Lesetechniken, wo gleich auf zwei Blicke eigentlich eine ganze Seite erkannt wird vom Inhalt, und
ja,
dann gibt es ja das fotografische Gedächtnis.
Das erste, das meine ich eigentlich weniger, weil lesen muss das ja trotzdem die zwei Seiten, und wenn es auf zwei Seiten sind, ist es so komplizierter, weil es kleiner geschrieben ist. Aber was ich meine, ist eigentlich Entwicklungen raffen. Also menschliche Entwicklung, weißt du, also zum Beispiel, jemand entwickelt sich in einer gewissen Zeit organisch zu einem gewissen Entwicklungsziel. Also er will Musiker werden, jetzt beginnt er 10 Jahre lang, und nach 10 Jahren hat er das einigermaßen im Griff, dass das raffbarer wird, dass er wird das Wesentliche der Entwicklung zusammendrängen in einer ganz kurze Zeitperiode, viel intensiver. Die Beschleunigung, ja. Es ist aber Entwicklungsbeschleunigung.
Inszenierung.
Ja, das ist diese, es wird die Zeit eine andere Zeit werden. Da schreibt der Origenes den Satz: Früher war der Mensch ein grausam bezauberndes Tier.
Ein grausam bezauberndes Tier.
Jetzt ist dem Wassermann-Zeitalter wieder zum menschlichen Menschen. Interessant. Das ist das, was es am Anfang du glaube ich gefragt hast, mit den menschlichen Menschen. Und zwar wird es in den drei letzten Zeichen Fisch, Wassermann und Steinbock. Der Steinbock ist ja das Letzte, das kommt nach dem Wassermann, der Fisch war schon. Weil am Ende, bei dem ganzen Aufbau des Horoskops ist es ja so, dass die letzten drei Zeichen schon die verwesenden Zeichen sind. Die lösen sich schon vom Irdischen, also vom Steinbock weg, jetzt der Steinbock, Wassermann, Fisch, die entbinden sie schon. Die tauchen schon unter und koppeln sie aus von den zwingenden Kräftesystemen im Leben überhaupt. Das beginnt beim Steinbock, der will noch einmal das Ganze fassen. Beim Wassermann geht es nicht mehr. Und der Fisch, der ist ganz das verwesende Zeichen. Der Fisch ist ja auch der Künstler, das haben wir letztens auch gesagt, der Waage ist auch der Künstler, der Fisch auch. Aber der Fisch ist speziell, weil er ja den Klangäther hat, der Sänger und der Musiker als Künstler. Sieht man, sind viele Sänger, sind Künstler, sind Fische. Die Waage ist mir halt der Springkünstler, der Darstellungskünstler, der Lebenskünstler. Der Waage, der Wassermann ist ja beides, weil beim Wassermann herrscht auch die Venus mit von der Waage. Und dadurch ist der Künstler und Wissenschaftler kann er auch sein, weil er durch den Saturn mit dem Merkur die mathematische Fähigkeit hat. Das ist aber nur vorgebildet, was im Wassermann-Zeitalter viel größere Dimensionen hat, wo jemand, der also das uranische Element hat, sich mit allem rasch und intensiv verbinden kann. Es gleichzeitig wieder weglässt, was anders macht und das Kühne, das Unbekannte, das Rasche ist eigentlich das Element des Wassermannartigen. Zerstören, aufbauen und nichts behalten unbedingt, sondern immer kühneres, immer spektakuläreres, auch gewagteres anpacken. Das ist also, wird im Wassermann-Zeitalter der übliche Geist sein. Ja, der geheimnisvolle vor dem Mensch, vom dem Nackten und dem, der entblößt ist, der nackt ist, der sich selber durchsichtig gewordene. Ja, also der ist total veröffentlicht und es gibt ihm nichts Unbekanntes im eigenen, hat aber das Problem, dass er auch vor Gott keine Verborgenheit mehr findet und durchleuchtet wird. Und er findet keine Zuflucht mehr, weder in mystischen Hebungen, noch im religiösen, noch in der Ästhetik, noch in der Kunst, noch in seinen Werken. Das Einzige, wo er sich nur zu integralen Menschen werden kann, ist im Ich, im Selbst. Das heißt, es geht alles in Zukunft auf diese Ich-Kraft, weil sonst gibt es nichts mehr, wo er Schützendes, Bergendes hätte, was er auch nur durchforschen kann. Im Gegenteil, er entbindet ja alles, es wird alles locker und er kann es nicht mehr im Geistigen zusammenhalten, sonst wird es viel zu stark. Die ganzen technischen Erfindungen, das Anzapfen der kosmischen Kräfte, kommen ja noch die ganzen Planetenkräfte, gibt es ja noch viele Kräfte, die da angezapft sind, die gewaltig sind und die man aber nicht schwer handhaben kann. Da ist eben die moralische Qualität wird in Zukunft dann eine große Rolle spielen, was Rudolf Steiner ja auch schon sagt, weil ein normaler Mensch, nur intellektueller Mensch, kann dieses große Maschinenwerk sozusagen nicht mehr leiten. Da braucht er auch moralische Qualitäten, nicht mehr nur technisch intelligente Geistesfähigkeiten. Und deshalb ist dieses Moralische gerade in diesen Bünden drin, wo das ausgebildet wird. Die Bünde werden also sozusagen auch die Herrscher sein. Die Herrscher, die vom Verborgenen aus diesen Kräftestrom einfließen. Ja, ja. Als Gegenpol.
Wenn man eben in der Stadermaschine mit der
Ja, das Problem ist eben der Verbrauch des Menschen auch im uranischen Selbstgenuss, hingerissen von der Kraftfülle. Und die Folgen sind eben, wenn das überbordet, die Gräuel und Vernichtungen, die es im Wassermann-Zeitalter eben durch die Experimente speziell gibt. Denn der Mensch kann jetzt gleichzeitig auf allen Seiten das Böse und das Gute ohne Empfindung des Gegensatzes tun. Ist klar, es lösen sich ja die Gegensätze auf Anfang und Ende voll zusammen. Gut und Böse gibt es nicht mehr. Jetzt kann er beides willkürlich tun, aber er sieht gar nicht das Gegensatz. Das ist ja das Wassermannartige, dass der das Schlimmste anrichtet und gleichzeitig das Beste, weil es für ihn ja keinen Gegensatz gibt. Es ist eine von vielen Möglichkeiten und jede hat seine Berechtigung. Das ist der zweite Teil, der dann im Wassermann-Zeitalter stark dem uranischen Menschen eigentlich so befeuert.
also keine Grenzen hat. Das Unterscheidungsvermögen geht immer so ab. Selbstbetrüger kann er auch sein, oder gerissener Verführer, das sind die niedrigeren Typen, die sind also dann auch anfällig, dass sie gerade mit dem spektakulären uranischen großen Eindruck machen, und kommt aber nichts raus. Ja, was auch dazu kommt in der Zeit, ist eben, worum geht es überhaupt im Wassermann-Zeitalter? Es geht um die Reinigung des Seelischen, um dieses Stirb und Werde und die Umwandlung in Geist selbst. Das ist einmal das, was überhaupt geht. Was auch Rudolf Steiner sagt, von ihm ein paar Zeilen habe ich gefunden, vorlesen. Er schreibt, die sechste Epoche wird ein ganz anderes Geschlecht sehen. Edel und schön, im Gegensatz zu der abgespaltenen Dekadenz, das ist jetzt gemeint im Sechsten, die aus einem Geschlecht abscheulich hässlicher, tierischer, sinnlicher, lasterhafter Menschen bestehen wird, viel mehr erregender, als in der jetzigen Menschheit möglich ist, weil diese sich wiederum hinunterentwickelt. Wenn nun in dieser Epoche das Geist selbst, das Manas, zum Ausdruck kommen wird, dann werden wir nicht dieses Geist selbst als unser Geist selbst ansprechen können, sondern dann werden wir sagen, ja, unser Ich hat sich bis zu einer gewissen Stufe entwickelt, sodass er reinleuchten kann wie aus höheren Welten unser Manas, wie ein Art Angelo-Wesen. Dass wir nicht selbst sind, das in uns hereinleuchtet und Besitz ergreift von uns. Und erst nach dem Jupiter wird es so erscheinen, dass es unser eigenes Wesen ist, wie unser Ich. Ist eigentlich klar, warum es im ganzen Wassermann-Zeitalter übergeordnet geht. Darum steht ja auch der Skorpion da oben. Durch die Ausbildung dieses Manas ist es auch den Menschen möglich, Engel nachzuahmen, das Fühllose zu fühlen, das Weglose zu beschreiten, die Gleichzeitigkeit alles Geschehens zu realisieren. Es wird die Frage sein, wenn der Mensch dann diese Schwelle überschreitet, welche Engel drinnen leben natürlich. Die negativen oder die wird man nämlich schwer erkennen können. Und das wird das Rätsel sein, wenn man so einem gewaltigen Menschen gegenübersteht. Ist es seiner? Ist es der luziferische? Ist es der arimanische? Und so weiter. Das wird eigentlich die große Rätselfrage sein. Denn ergriffen von diesen Engelhaften wird ein Großteil sein. Aber das ist nicht unbedingt harmlos. Was vielleicht, ich will es vielleicht dann abschließen, was vielleicht noch eine Rolle spielt, ist eben der Mensch als Androgyn. Denn durch die Ausweitung des Freundschaftsprinzips, des allgemeinen Prinzips, nimmt ja auch die Geschlechterspaltung ab. Die nimmt ja nicht zu, sondern sie wird weniger, weil sie eine Art Unterspannung dann ist. Andererseits ist das Verhältnis von Mann und Frau wird immer sachlicher, wir sehen es ja jetzt schon, und das Erlebnis des Sexuellen wird eher so eine Art Sublimierung sein, dass jemand selber sich selber als ganzer Mensch aufbaut, indem er das eigene Weibliche als Mann oder bei der Frau das eigene Männliche in sich hereinnimmt und dort drinnen lebt, also der Mann im Weiblichen und die Frau im männlichen Ätherleib in dem Fall. Und so integrales Wesen wird, ohne dass es notwendig das andere Geschlecht als äußeres Objekt hat. Es kann sich selber in dieser Androgynität, die dann ja schon beginnt, aufbauen, mit einer Unterspannung im sexuellen und eher sachliches Verhältnis. Auf das weist Rudolf Steiner ja auch in die Zukunft, ist der Mensch. Nicht mehr der Mann, nicht mehr die Frau, sondern der Mensch. Und das ist etwas, was im Wassermann-Zeitalter stark eintreffen wird. Das hat allerdings auch eine Gefahr, weil diese Erfahrung der Ganzheit, die der Mensch in sich jetzt erlebt, zu einer Erweiterung des ganzen Maßlosen führt. Denn
wenn er nicht mehr gespalten ist, sondern wenn die Einheit in einem selber ist, braucht man einen anderen Teil auch nicht mehr, kann ihn kühl, nüchtern beurteilen und vernutzen oder verführen oder eliminieren. Man ist ja viel stärker da. Also der Wassermann-Mensch ist, wenn das geschlossen ist, viel stärker wie jetzt. Wie jetzt ist ja die Spaltung da. Aber bei dieser richtigen Verbindung entsteht ja dann eine viel größere zentrale Kraft.
Da gibt es ja die schöne Geschichte, dass früher die Menschen kugelförmig waren, mit vier Armen und vier Füßen. Und die waren so stark dadurch, dass sie also den Göttern zu stark wurden, dass der Zeus das Schwert genommen hat, sie in der
Und
seitdem gibt es die Zweiteilung und jeder sucht seine
Ja, wenn die Kräfte also nicht mehr aufs Du hin ausgelegt werden, sondern im eigenen integriert werden, entsteht eine enorme zentrale Kraft. Also solche Menschen gibt es, und das sind dann die sogenannten skorpionischen Magier. Die gibt es auch. Es gibt die Weisen und die Wissenden, die es im positiven Sinne anwenden und die anderen im Sinne von Machtausübung. Das liegt ja immer in dem Element drinnen. Ja, ich möchte halt nicht mehr dazu sagen. Wie spät ist es denn?
Das ist
kurz vor 9. Ah, das passt. Habt ihr noch irgendeine Frage dazu?
Ja, was das Luziferische und Arimanische tun wird, hast du mit Wesenheiten eigentlich beschrieben, also mit, dass die Menschen dann sozusagen, du hast das Engel genannt.
Ja.
Engel in sich haben.
Ja.
Mit sich haben, in sich haben.
Und die können das ja stark luziferisch aussehen oder arimanisch.
Wenn ein Mensch die Schwelle überschreitet in diese Welt, dann tauchen ja Engel in ihm unter. Das heißt, das ist Manas Gizzi, wie Rudolf Steiner sagt, in den Menschen hinein. Er selber entwickelt sich hinauf, aber das fließt von oben noch ein. Was da drin ist, weiß man nicht. Aber die Engel, der Mensch und der Engel, das ist jetzt eine austauschbare, übergängliche Substanz. Ja, weiß noch nicht, welcher Engel das ist. Also das muss nichts Positives sein, aber
Und es ist dann immer schwerer zu unterscheiden.
Zu unterscheiden, das ist es, genau. Ja.
Und das Ich muss sie führen, im Idealfall.
Im Idealfall sollte das Ich, sein eigenes Geist selbst, sollte das Ich so reif sein, dass es das eigene höhere Wesen erkennt und die Identität mit dem eigenen Geist selbst schafft. Genau. Das ist der Idealfall. Jetzt ist aber das meistens so, dass abirrende Kräfte uns eigentlich unser höheres Manas nicht, unser Geist selbst ja nicht klar, also verfälschen. Sodass wir das Richtige nicht erwischen, sozusagen. Weil es weiß, das Problem ist ja kaum jemand weiß, was ist eigentlich mein letztes Entwicklungsziel in einem kosmischen Maßstab. Jeder Mensch hat eben einen Planeten, auch einen Stern, von wo er kommt. Und dorthin zu finden, da gibt es ja viele Abzweigungen. Und das ist eigentlich das Problem. Je höher das ist, desto schwieriger ist aber die Arbeit, weil es immer komplizierter wird, Geistiges zu unterscheiden. Im Irdischen tut man es ja leicht, was zu unterscheiden noch, aber im Geistigen, wie unterscheidet man im Geistigen geistige Qualitäten, die sich selber ja auch wieder darin enttäuschen?
Ja, sicher, das ist was eben auch schon über die Kapazität unseres Ich in einer gewissen Weise natürlich hinausgeht. Und ich meine, solange wir nur voll im Ich sind, das noch Ding ist, haben wir nicht das Problem so sehr. Aber da haben wir was eigentlich erst für den nächsten planetarischen Entwicklungszustand dann so richtig unseres wird. Und daher wird es schwieriger, also damit umzugehen. Weil es geht sozusagen schon ins Übermenschliche hinein.
Beim Astralischen ist es ja so, dass man es hinausdrängen kann, dass das einmal so aussieht.
Ja, klar, ja.
Teilweise halt einmal.
Teilweise, ja.
Und je stärker die Verbindung mit dem Geistigen wird, desto weniger werden wir drängen können.
Das ist richtig, müssen wir verwandeln, aus dem entsteht sogar das Geist selbst eigentlich. Ja. Das ist das Problem, es ist trotzdem noch was Höheres sozusagen. Auch wenn es durch unser Ich eigentlich individualisiert wird, aber es ist trotzdem noch sozusagen ganz stark im Schoß der geistigen ja. Welt. Und dadurch nur bedingt wirklich vollbewusst für uns handhabbar. Weil wir haben den ganzen nächsten planetarischen Entwicklungszustand eigentlich, um das dann wirklich uns ganz zu eigen zu machen. Mhm. Und das, dann ist das unser Wesenskern, dann ist das Ich bereits was Äußeres. Dann ist das sozusagen das Wesenszentrum, von dem aus alles überblicken. Und jetzt ist trotz allem, wenn wir Manas entwickeln, ist das Ich aber trotzdem immer noch das Wesenszentrum. Mhm. Und wir können es also noch nicht wirklich ins Manas verlegen, das Wesenszentrum. Das ist das Problem. Und das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Blindflug dabei. Auch.
Und Gnade.
Ja, sicher. Ja. Ich meine, das ist dann ganz besonders natürlich gegenüber Lebensgeist oder was mit dem Christusprinzip dann zusammenhängt, also was schon aufs übernächsten planetarischen Zustand verweist. Was jetzt mit Wassermann-Zeitalter jetzt weniger direkt zu tun hat, aber da sind wir dann überhaupt total auf Gnade angewiesen. Aber trotzdem, je nachdem, wie wir mit dem Manas umgehen oder es bilden, weil wie es gebildet wird und ob es gebildet wird als Individuelles, hängt von uns ab.
Weil es ist ja dieses Geist selbst ist ja nicht als formative Einheit irgendwo oben, die man reinholt, unseres, sondern wir nehmen uns einen Teil aus dem ganzen genau. Geistigen genau. raus, der uns ergänzt in idealer Weise oder der zu richtig. Uns gehört, ja, den suchen wir aus. Jeder in der eigene, sonst wäre ja keine eigene Persönlichkeit da. Sonst wäre ja kein Geist selbst.
Und aber es ist eben trotzdem noch sehr stark eben im Schoß der geistigen Welt. Und am Ende eigentlich der nächsten planetarischen Entwicklung wird es erst voll unser Zentrum sein. Das heißt, dass wir es dann wirklich voll bewusst überschauen. Wir haben jetzt den Übergang, wo wir ein Zigfach vielleicht davon bewusst überschauen und den Rest, die geistige Welt, also namentlich die Engelwesenheit, trägt. Und natürlich, je mehr wir übernehmen davon, desto mehr entlasten auf die Engelwesenheit auch, aber trotzdem ist es halt ein Verhältnis, weiß ich nicht, 1% wir und 99% dort. Also es wird während der Erdentwicklung im Normalfall nicht so weit gehen, dass das andere, weiß ich nicht, 10% wir und 90% Engel ist, sondern vom Bewusstsein her, nämlich vom Bewusstsein her. Wir tragen wesentlich mehr schon strukturierend hinein sozusagen und individualisieren. Nur können wir das, was wir eigentlich selber machen, noch gar nicht selber überschauen. Das ist das Problem. Und da kann sich natürlich alles Mögliche hineindringen. Leicht. Also das heißt, wir werden in der Zukunft in gewisser Weise noch anfälliger für die Widersacher. Und das Ich muss sozusagen zumindest dann an der Wirkung irgendwann erkennen lernen, was spielt da jetzt rein? Weil das ist dann viel mehr, wie soll ich sagen, der Feind im Inneren sozusagen.
Ja, sicher. Das spielt sich dann immer mehr.
Daher wird es in der Zukunft und namentlich im Wassermann-Zeitalter das Wesentliche werden die inneren Kämpfe sein.
Ja.
Ich meine, selbst äußere Kriege oder
Auseinandersetzungen
werden eigentlich auf dem inneren Feld dann ausgetragen, das heißt durch Seelenzerstörung.
Ja. Die wieder stark sein im Wassermann-Zeitalter. Eben weil der Mensch ein uneingeschränkter Experimentator und Ausbeuter und Ausquetscher aller Ressourcen ist und ein Manipulator ist. Und da kann der Mensch so zerplatzt. Er explodiert eigentlich.
Ja.
Und Schutz hat er kein mehr. Es gibt ja nichts mehr, was ihn irgendwie schützt. Der göttliche Hülle. Jetzt steht er nackt der ganzen Welt gegenüber. Das hat er ja selber gemacht. Er will sich ja selber emanzipieren von den alten regulären Kräften, ist ja auch richtig, aber jetzt steht er eben da. Und das ist halt dann schwierig.
Das ist der Preis dafür.
Ja. Das ist der Preis. Und ja, wenn man das will, was in der lemurischen Zeit begonnen hat, da muss man eben den Preis zahlen. Das ist also, ja, man kann nicht mehr zurück. Die Willensfreiheit hat der Mensch in dem Fall beschränkt. Weil er kann jetzt nicht sagen, ich möchte mir das überlegen, ich möchte wieder zurück. Ja. Das ist immer die Willensfreiheit, das gibt es in dem Fall. Ja, die Überlegung. Das gibt es immer. Ja, schon die Tatsache, dass wir sagen, Willensfreiheit haben wir oder nicht, schon die Tatsache ist ja nur deshalb gegeben, weil wir eben rausgefallen sind, sonst hätten wir die Überlegung gar nicht.
Ja, ja, richtig.
Aber zurück gibt es nicht mehr.
Ja,
zurück,
ja. So weit geht der freie Wille nicht, dass man es völlig aufgeben könnte. Ich meine, du bist eines der richtigen Dinge, wie der Sartre sagt, verdammt zur Freiheit.
Ja.
Also, das ist halt eine Seite davon. Und teilweise sieht man aber ja auch gerade in unserer Zeit, wie stark die Sucht aber bei vielen Menschen ist, die Freiheit aufzugeben eigentlich auch, in Wahrheit. Sie würden es zwar nie so nennen, aber, ja, ja, aber in Wahrheit sind es verurteilte andere, die von
natürlich. Das wird im wahrsten Sinne aber viel stärker noch sein, wenn ja, es ja notwendig ist, weil die Kreisläufe so kompliziert sind, das Durchfüttern der ganzen Menschen, die ganzen technischen Abläufe, dass die Leute gern die Freiheit aufgeben, weil das uns versorgt, ja, ja, und haben keine Seelenqualität, Seelenkämpfe, weil das wird alles geregelt durch Strahlen, durch sonstige Einflüsse. So entsteht eben der Ameisen und der uniformierte Ameisenstaat.
Ja, ja. So wie die Katholikin gesagt hat, es ist für mich viel einfacher, wenn ich also diesen katholischen Glauben da jetzt lebe, als dass ich da jetzt lese und mir nachdenke.
Ja, 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 aber klare Anweisungen, ja, und ich weiß, was gut ist und was falsch ist.
Aber diese Menschen sterben auch immer mehr aus.
Ja, es sind wenige.
Die sterben eigentlich aus und werden eigentlich zu völligen.
Es ist, aber die Sucht halt ist danach da. Und nur, es gibt ja dann diese Institutionen nicht mehr. Also, die wird es ja in der Form nicht geben. So, das sind dann,
nein, was überbleibt, ist der reine Konsument.
Ja,
ja, immer mehr.
Genau,
ja, ja.
Und da sind dann die Widersacher drin. Mhm. Nicht wahr? Vielfach auch. Immer mehr, das ist ja selbst in den kirchlichen Institutionen oder so,
ja,
ist ja schon sehr viel mehr Widersacher schon längst.
Ja. Ja.
Aber auch in den Ideen oder idealen Bühnen.
Ja, sicher.
Unglaublich.
Na, das zeigt jetzt Realität, dass jeder reguläre Strom seine Gegner hat, das zeigt sie jetzt. Man kann ein System nicht mehr aufrechterhalten, indem man so eine Kamarilla aufbaut.
Ja.
Das geht nicht mehr, weil die Feinde sind im Inneren schon.
Ja, ja.
Die Höhlen im Inneren, wie die Würmer, die Holzwürmer, kriechen sie überall rein. Und deshalb geht es die Zukunft.
Und gerade dort, wo ich da gehe, das sieht man mit ein Phänomen, bei geistigen Bünden oder Gesellschaften, dass da am stärksten die innere Gegnerschaft ist.
Ja.
Also das ist ja nur der Vorgeschmack irgendwo.
Und scheinbar muss es so sein.
Ja, ich kann eben noch einiges lernen auch. Ja, es wird halt einfach das Ich lernen und der viel kompliziertere Bedingungen noch sich zu finden und sich zu halten.
Ja, es wird das Bewusstsein an die Grenze des Ertrags dann dabei kommen. Es wird zerbrechen, es wird so überfordert bei vielen natürlich auch.
Naja, sicher, ja, klar.
Es ist die Zukunft hauptsächlich eine Bewusstseinsfrage, weil das ist eigentlich das Einzige, was noch überbleibt.
Richtig.
Dort erlebt man die Welt, im Bewusstsein.
Ja, ja.
Und das geht ja immer mehr vom Bewusstsein weg in die äußeren Welt.
Eben diese Beschleunigung bedeutet ja vorhin eine beschleunigte Ausdehnung des Bewusstseins. Und das tut erstens einmal weh, weil wo entsteht der Schmerz? Schmerz entsteht eigentlich dort, wie das Bewusstsein mehr fassen soll, als es eigentlich fassen kann.
Weil es Ecken hat, das muss ja gegen die Ecken.
Ja, genau. Also eigentlich dort das Aufwachen entsteht immer, indem das Bewusstsein an die Grenze, an seine Grenze eigentlich stößt. Und das wird noch viel massiver natürlich kommen. Nur wenn man sozusagen, weil sagen wir so, das Bewusstsein, was wir heute haben, wenn man das versetzt in einen Menschen vor so 3000 Jahren, der würde den ganzen Tag brüllen und schreien.
Ja.
weil er dieses Bewusstsein nicht aushalten würde. Das wäre für ihn also ein unerträglicher Schmerz gewesen, unter dem er wahrscheinlich in der kürzester Zeit zusammengebrochen wäre. Wir ertragen es mittlerweile. Und das wird aber nur noch schneller vor sich gehen. Aber das ist notwendig. Ich meine, wie gesagt,
anders ist es nicht zum Haben.
Doch bis zu einem gewissen Grad zumindest umzugehen damit.
Anders ist es nicht zum Haben, das Ganze.
So ist es.
Das ist schon wieder, es gibt ja auch die Lust am Schmerz. Also das ist eine Hoffnung.
Ja, die Lust am Schmerz ist das skorpionische Prinzip.
Ich meine, es ist auch klar, dass dann die Gegenstellung kommt, die noch Betäubung sucht. Und
das kommt im Wassermann-Zeitalter auch, diese.
Das wird sicher auch betreffen, diese Scheidung der Geister sozusagen, dass ein Teil also einfach sich immer mehr in die Betäubung stürzt und der andere Teil eben den Schmerz auf sich nimmt, aufzuwachen.
Also beim Partnerschaftszeichen können wir nächstes Mal weitermachen und die anderen Häuser auch. Mhm. Das Haus der Form, der Sprache, welche Sprache wird gesprochen, was man etc. Dann, was auch interessant ist, dass es eine Gegenbewegung gibt, die ist dann im sechsten Haus, dass es die früheren Kulturen, die es gab von der ägyptischen weg, die werden künstlich aufgebaut, weil es ist ja alles zerstört, aber dort, wo noch nichts ist, wird es aufgebaut und die werden genauso hingesetzt, wie es war in der ägyptischen Zeit, in der römischen Zeit, in der Barockzeit und mit Menschen bevölkert, die genauso gekleidet sind, genauso leben, aber den ganzen Tag sich so ernähren, der alte Müllner kommt wieder, der ohne Mobiltelefon lebt und ohne und das wird die große Faszination sein für die Menschen. Das ist da, das ist, ja irgendwie was Menschliches braucht man auch von der Kontinuität, wie war der frühere Mensch, das wird ein ganz großes Thema sein. In Wassermann-Zeitalter. Ja, aber wo der wirklich so lebt, also der Pharao lebt und so mit der Pharao und der Handwerker oder der Kutscher wie der Kutscher, aber ohne dass er zu Hause einen Fernseher hat. Also
Das
weil die Denaturierung so groß ist, weil die Entfernung von der Menschlichkeit, von der Substanz, von der Tradition so groß ist, das kann der Mensch auch nicht aushalten.
Einzelne Seelen das leben können.
Damit das ganze Zeitalter noch diese Kontinuität zum Früheren hat, das spielt eine große Rolle. Das Frühere kannst du nicht ganz abschneiden. Aber Leben, Ausleben kannst du das überhaupt nicht mehr. Im Wassermann-Zeitalter, da passt es hin. Jetzt schafft man sich so eine Oase, wo man so künstlich, so wie der Rousseau, so auf die Art, ein Museum, ein Freilichtmuseum, aber ein lebendiges, wo jede Epoche stilgerecht Menschen hat, die so ausschauen und so leben.
Letztlich so ein bisschen in die Richtung geht es eh schon auch irgendwo. Also es ist,
ein bisschen.
So ganz im Haufen. Naja, weil so das klassische Museum, wo ein paar Stücke stehen, schon Dinge, da muss man schmieden und Dinge und so. Das ist halt ein Ansatz, der Mittelalterfest. Ja.
Und den Winnetou reiten lassen.
Das ist halt der Kleinigkeit natürlich,
aber es ist eigentlich eh dasselbe, nur halt kurzzeitig.
Noch halt so skizzenhaft sozusagen,
Und die werden von den anderen Menschen erhalten. Also die werden sie ja wohl in diesen Staaten nicht erhalten können.
Ja, die werden erhalten eben durch die Zeit, die sich jemand dort aufhält, die wird ihm halt verrechnet und das muss er halt dann bezahlen. Also es wird wahrscheinlich nicht nur mit einer Eintrittskarte sein, sondern das wird irgendwie, so wie das halt macht in England bei den Brauereiführungen, Da gibt es auch so eigene Züge, da fahren wir durch die Brauerei, da kann man so Packages kaufen, eine Stunde, zwei, drei, dann kommt man wieder mit der Grottenbahn raus aus dem Ganzen, und von dem leben die Brauereien in England, weil vom Bier leben sie nicht mehr, weil da ist ein Konferenzkampf, die leben von der... Und jede Brauerei hat es am Land, wie ich das erste Mal gesehen habe, da war so ein riesiger Bau und T-Shirts gab es und alles mögliche, und es war alles schon auf diese zweite Schicht aufgebaut, auf die Reproduktion.
Und in Amerika ist das ja...
Von da kommt es ja wahrscheinlich schon.
Also solche Dinge natürlich verkitscht man auch total ein Ding, aber da ist schon viel mehr das so wirklich gewiss naturalistisch auszugestalten, die Dinge. Ich meine, noch immer eine Skizze davon, aber trotzdem...
Naja, weil von der Produktion allein kann man nicht leben. Jetzt dehnt man das aus in dem Bereich, wo der Besucher ganz andere Sachen mitkriegt, ganz andere Erlebnisse hat.
Wenn er Bier. Ja, das
ist der Gewinn, das bringt den Gewinn. Weil bei den Brauereien sieht man es ja typisch, der Gewinn war in England nicht mehr da. Es gab eben so viele Brauereien und da gibt jeder immer dann doch was. Also er fährt mit, er kauft sich was und er hat schöne Erinnerungen auch, weil es ist ja schön. Genauso wie in Österreich mit diesen Weinbauten jetzt sind. Ist ja genauso.
Ja, okay.
Soll ich schon stoppen, oder?
Ich stopp schon. Ja.